jetzt als neuen Parteivorsitzenden sozusagen dann irgendwie die CDU so zu beschimpfen, dass wir alles Nazis sind, da weiß ich nicht, da verschwimmt auch irgendwas, wo ich sage, okay, da ist irgendwie vielleicht auch ein verklärtes Weltbild oder was auch immer, keine Ahnung. Also ich finde ja, man kann mit politischen Konkurrenten immer vernünftig umgehen, aber ich glaube, dass niemand hilft, weil auf der einen Seite wollt ihr, dass wir irgendwie alle, wir sollen immer alle uns unterhaken und demokratisch aktiv sein, aber ansonsten seid ihr die doofen Nazis von der CDU. Das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig.
Mauerecho. Ost trifft West. Nur Geschichten, die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Ihr hört Radio 98.1, ihr hört die Taz-Wahlarena aus der Stratze in Greifswald. Ich bin nicht Dennis Schiponder, für alle, die sich wundern. Ich bin Laura Armborst hier aus der Stratze. Ich habe die Ehre, Dennis gleich anzukündigen und natürlich die Podiumsgäste. Und ich darf noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Denn durch die tolle Kooperation mit unserem lokalen Radio, Radio 98.1, haben wir die Möglichkeit, dass für alle, die nicht in die Stratze kommen konnten, diese Sendung live zu hören sein wird im Radio und im Internet. Das heißt aber auch, wenn Sie mitdiskutieren wollen, worüber wir uns sehr freuen würden, ich gucke in die Richtung von Dennis, er grinst, wir würden uns sehr über Beiträge freuen, die werden dann aber auch live zu hören sein. Wir haben das schon ausgehängt und ich würde dann bei denen, die mitdiskutiert haben, am Ende der Veranstaltung gerne noch eine Unterschrift abholen, damit das rechtlich abgesichert ist. Aber wir wissen ja jetzt noch nicht, wer von euch und von Ihnen gleich mitdiskutiert. Hoffentlich alle. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich heute bei der Veranstaltung mal im Publikum sitzen darf, dass wir einen tollen Moderator gewonnen haben und dass die Veranstaltung heute hier live ist, dass sie live im Radio zu hören ist und dass dann später mit der Taz-Panther-Stiftung den Mauerecho-Podcast haben, bei dem dann das, was hier diskutiert wurde, auch nachzuhören ist. Und damit darf ich übergeben an den Moderator des Abends, an Dennis Schiponder.
Hallo Greifswald, wie geht's euch? Okay, ich glaube, das geht noch ein bisschen besser. Habt ihr einen guten Abend bis jetzt? Okay, das, ist das diese norddeutsche Kühle, die ich gerade hier spüre? Nein, aber schön, dass ich hier sein darf. Ich bin tatsächlich viel im Osten unterwegs, bis jetzt wenig in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Deswegen freue ich mich heute auch ein bisschen Land und Leute kennenzulernen. Ich hoffe nicht, dass ihr alle mit uns diskutiert, weil dann überziehen wir ganz doll. Aber ein paar von euch würde ich mich freuen, denn diese Wahlarena, die wir heute machen, ist darauf angesetzt, dass ich das versucht habe, so ein bisschen anders zu machen. Ich komme aus der politischen Bildungsarbeit, habe für verschiedene Stiftungen gearbeitet. Jetzt bin ich bei der Taz gelandet irgendwie, ich weiß auch nicht genau wie. Aber für mich ist immer ganz wichtig, dass wir partizipativ arbeiten, dass Leute wirklich teilhaben können, dabei sein können, mitgestalten können. Und deswegen ist es nicht so eine Wahlarena, wo man dann mal eine Frage stellt, sondern ihr dürft euch mit dazusetzen. Der Platz hier außen ist immer frei. Wenn ihr denkt, ey, hier habe ich gerade Lust mitzudiskutieren oder da habe ich einen Take, hier habe ich eine Frage, dann habt ihr 3 Minuten Zeit, euch in die Diskussion mit einzuschalten. Es ist natürlich kein Zwang, ne? Ihr dürft es machen, sonst könnt ihr auch lauschen. Am Ende gibt es trotzdem auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich bin ja heute ja nicht alleine, sondern ich darf ja mit ganz tollen Gästen auf die Bühne. Und das ist zum einen, ich gehe gleich mit hoch, warten Sie. Claudia Müller von den Grünen. Ein Applaus für Claudia. Dann Thorsten Heil von der CDU. Und Hennes Herbst von den Linken. Ja, für alle nochmal, die auch das später danach hören werden, das ist eine Live-Aufnahme und ihr könnt das sozusagen auch später bei uns, wird das als Podcast, als Sonderfolge veröffentlicht bei Mauerecho in der Taz und jetzt wird es sozusagen live im Radio übertragen. Für mich ist auch, also wir machen ja gerade diese Podcast-Tour, das will ich auch noch kurz ankündigen, wir sind in verschiedenen Örtlichkeiten, weil ich bin da in die Taz reingerutscht, aber ich habe auch gemerkt, die Taz ist halt schon immer noch so ein Westblatt. Und ich finde, das kann man auch ändern. Und genau deswegen gehen wir dahin, wo große Medienhäuser oft nicht so sind. Und wir machen das auch nicht zu irgendwas Besonderem, dass wir dann wieder so ein bisschen diese Ostsafari machen, wo man dann einmal hinkommt, darüber berichten und wieder gehen. Sondern wir wollen auch zwischendurch den Kontakt in den Osten verstetigen. Deswegen sind wir hier, das freut mich ganz doll. So, jetzt kommen wir erstmal in unsere erste Kategorie, also nur damit ihr Bescheid wisst, Beatrice, also wir duzen uns hier alle, nur damit ihr es wisst, Beatrice wird gleich noch dazukommen, war aber bis gerade noch im Landtag und ist jetzt ganz schnell auf dem Weg, aber es dauert noch ein bisschen. Unsere PolitikerInnen haben, wie bei einer ganz normalen Wahlarena, jetzt 30 Sekunden Zeit, sich euch vorzustellen und dafür habe ich euch eine Leitfrage geschickt. Wer seid ihr und was unterscheidet euch von den anderen? Claudia, das sind deine 30 Sekunden.
Claudia Müller, Bündnis 90 Die Grünen, seit 2017 Bundestagsabgeordnete. Ich habe damit nicht nur Parlamentserfahrung, sondern inzwischen auch Regierungserfahrung sammeln können. Bin Mecklenburgerin, aber seit über 25 Jahren in Vorpommern lebend. Und was mich von den anderen unterscheidet, bei mir sind Umwelt, Klimaschutz und der Ausbau erneuerbaren Energien nicht nur Lippenbekenntnisse, wir machen das auch.
Vielen Dank dafür. Thorsten, jetzt bekommst du deine 30 Sekunden.
Genau, Thorsten Heil, 44 Jahre, gebürtiger Greifswalder, sitze hier für die CDU, sitze hier auch in der Bürgerschaft und nach meinem Politikstudium habe ich eine Journalistenausbildung gemacht, habe da auch gearbeitet bei Nordkurier, war 10 Jahre Pressesprecher der Kultusministerkonferenz und bin jetzt Büroleiter bei Philipp Amthor in der CDU-Zentrale. Der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, also Hardcore-CDU jetzt hier. Ist für den einen oder anderen vielleicht schwer erträglich, aber muss sein. Ansonsten Problemlöser statt Problemverwalter ist mein Motto. Und ansonsten unterscheidet uns hier, glaube ich, wirtschaftliche Vernunft und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Eigenverantwortung. Danke.
Ja, die Zeit ist um. So, jetzt, Hennes, du bist dran.
Hennes Herbst, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Vorpommern, lebe jetzt schon einige Jahre hier in Greifswald. Ich bin Direktkandidat der Linken hier. Was mich vielleicht unterscheidet, ich will Politik anders machen. Denn am Ende des Tages können Politiker und Politikerinnen ganz häufig kluge Dinge erzählen. Das erlebe ich auch in solchen Runden viel. Viel wichtiger ist mir aber das Zuhören. Deshalb war ich in den letzten Wochen schon an über 500 Haustüren hier in Greifswald, um einfach mal bei den Leuten vor Ort zu fragen, was die eigentlich von der Politik erwarten. Und ich setze noch einen oben drauf. Das ist nur Spekulation. Ich bin der Einzige, der mit Fahrrad hier ist.
Ich muss noch eine Sache ergänzen.
Das ist auch völlig in Ordnung so.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ihr übereinander geredet habt. Erst Claudia, dann Thorsten.
Ich ergänze noch eine Sache, sich kurz fassen.
Thorsten?
Ich habe gesagt, das ist gut so, dass er mit Fahrrad da war, das ist auch okay.
Da, guck mal, da werden schon erste Brücken gebaut. Vielleicht schafft ihr in Mecklenburg-Vorpommern ja doch eine Links-CDU-Regierung mit
Nein.
der SPD.
Nein, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Du das gibst dir alle Mühe, das finde ich in Ordnung, aber das wird, glaube ich, schwierig.
Ich will Brücken bauen, aber wir reden da später nochmal drüber mit Beatrice dann. Ne? Beatrix. So, wir kommen jetzt zu einer Mini-Kategorie, die wir hier einfügen, weil wir sind ja im Podcast, deswegen ist das alles ein bisschen auch spielerisch angelegt. Und unsere erste Kategorie ist, wer steht wo? Und ich werde jetzt immer Fragen vorlesen. Und ihr sagt einfach ja oder nein, indem ihr Hände hebt oder die Hand halt unten lasst, damit ihr auch so ein bisschen wisst, wer steht wo. Ne? Die erste Frage, die ich hatte, ist, Mecklenburg-Vorpommern geht es heute besser als vor 10 Jahren? Stimmt ihr der Aussage zu oder nicht? Einigkeit, also Beatrix ist ja noch nicht da, aber alle sagen ja. Das ist ja erstmal eine gute Sache, würde ich jetzt sagen. Dann machen wir es nochmal andersrum, bis ich das gefunden habe. Sagt nochmal jeder von euch, also damit ihr sie auch nochmal anders kennenlernen könnt, was ist so ein Hobby, das ihr habt, das vielleicht die Zuschauer oder ZuhörerInnen noch nicht von euch so mitbekommen haben?
Erkläre das Konzept von Hobbys bitte.
Naja, für Menschen, die Freizeit haben, ist das so eine Sache, dass man auch was macht, ohne dass es einen Zweck hat, einen Sinn, sondern dass einem einfach Freude bereitet. Ist für mich auch etwas, was sehr schwer ist, aber vielleicht habt ihr sowas ja.
Ich gehe tatsächlich gerne wandern und Squash habe ich in diesem Jahr für mich entdeckt. Das ist dann auch sportliche Ertüchtigung.
Tatsächlich, ich mag echt Kunst, ich mag gern malen und komme so ein bisschen aus dem Graffiti-Thema von ganz früher, aber da fehlt mir oft die Zeit zu. Und ansonsten bin ich ein Stück weit Kampfsport verliebt. Aber du hast ja gefragt, was vielleicht nicht jeder weiß sozusagen, aber sozusagen, ich komme aus dem Judo und aus dem Kickboxen, aber sozusagen das Malen, was traut mir vielleicht nicht jeder zu.
Ist doch spannend. Das sind ganz neue Seiten hier. Hätten wir nicht gedacht. Claudia, fällt dir doch noch sowas ein wie ein Hobby?
Also tatsächlich, wenn ich die Zeit habe, dann einfach raus in den Wald wandern, spazieren gehen. Klingt total langweilig, ist aber unglaublich entspannt.
Ist Wandern eigentlich so ein PolitikerInnen-Hobby? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass zumindest die BundeskanzlerInnen immer wandern müssen, um für so eine Volksnähe auch so ein bisschen.
Na, du brauchst ab und zu irgendetwas, wo du einfach mal wirklich abschalten kannst und wo du mit dir alleine bist und mit deinen Gedanken, und das kannst du dabei wahnsinnig gut.
Also ich kann das immer super gut, muss ich sagen. Also ich fahre ein Cabrio und bin jetzt heute nicht mit Fahrrad, das ist okay. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn man durch Mecklenburg-Vorpommern mit dem Cabrio fährt, laut Musik anmacht und einfach nur mal so vor sich her fährt, dann kann man auch sehr gut abschalten. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man wandert, und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man Fahrrad fährt. So hat so jeder sein Liebling und sein Hobby. Aber einfach mal hier, um noch ein bisschen Würze reinzubringen.
Das Problem ist nur, Thorsten, hier bleiben da wirklich schöne Ecken verborgen, denn zum Glück führt nicht überall immer die breite Straße hin.
Da hast du recht, du brauchst auch nicht immer eine breite Straße. Du brauchst auch nicht immer eine breite Straße, das geht auch mal schmal. Und tatsächlich muss man immer wieder sagen, egal ob du Fahrrad fährst oder mit Auto fährst oder auch wanderst, es gibt mega viele schöne, gute Ecken, die man immer wieder erkunden kann. Das ist einfach das Schöne an Mecklenburg-Vorpommern, muss ich einfach sagen.
Super. Ich habe jetzt auch mein Dokument wieder geöffnet. Dann können wir nämlich mit der kurzen Fragerunde, der Schnellfragerunde weitermachen. Braucht Mecklenburg-Vorpommern mehr staatlichen Eingriff in den Wohnungsmarkt? Ja oder nein? Das verwundert jetzt, glaube ich, eher weniger. Das war nämlich einmal Grüne und Linke ja, CDU nein. Der Ausbau von erneuerbaren Energien muss günstiger werden. Da sind alle dafür. MV braucht einen stärkeren industriellen Sektor neben dem Tourismus. Hennes weiß noch nicht?
Nee? Trau dich ruhig.
Warum nicht, Hennes?
Arbeitsplätze sind auch in Ordnung.
Arbeitsplätze sind wichtig und auch ein industrieller Sektor. Da haben wir ja auch eine gewisse Kultur mit der maritimen Industrie hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch da gibt es Entwicklungen zurzeit, was immer mehr auf Militarisierung umgestellt wird, die ich nicht so gut fände. Deswegen erlaube ich mir da eine differenzierte Haltung.
Das ist eine legitime Forderung, würde ich sagen. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Sollten Schulpflicht und Ausbildung im MV stärker mit verpflichtenden Anreizen für Betriebe und Jugendliche verbunden werden?
Also das kann man so
man
nicht
muss wirklich beantworten.
Nicht mit Ja, Nein.
Auch mal Ja oder Nein sagen.
Nee, das ist alles komplex. Also das war jetzt schon genug Vereinfachung.
Es ist immer komplex. Das ist ja die Krux daran. Und man versucht immer Politikern einfach nur ein Ja oder Nein zu entlocken. Funktioniert ja selten.
Claudia, dann ergänze ich meine Vorstellung, ich kann auch Ja oder Nein. Du hast gesagt, du kannst die Kürze, dann ich sage, ich kann ein Ja oder Nein. Das ist einfach, das ist wichtig.
Arbeitsteilung, das ist doch schon fair.
Genau.
Okay, dann gehen wir in unsere erste Kategorie, das ist nämlich die Wirtschaft. Und man kann ja für Mecklenburg-Vorpommern sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist von 2016, wo es bei 41,8 Milliarden Euro lag, auf die Wirtschaftsleistung von 63,6 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ja ein fettes Plus. Ne? Nach dem Jubiläumsjahr haben sich auch die Zahlen der Tourismusstatistiken erhöht oder auch eingependelt bei 281.000 Übernachtungen. Gleichzeitig stieg die Zahl der reinen Gästeunterkünfte im Vergleich zu 2023 um 10% auf 98.400, was eine deutliche höhere Dynamik und Kurz- und Städtereisen belegt. Jetzt ist ja aber eine Sache für Mecklenburg-Vorpommern, die in anderen Bundesländern irgendwie auch besser funktioniert. Mit 37,29 Euro je Gästeübernachtung werden im Nordosten die geringsten Bruttowertschöpfungen im Gastgewerbe erzielt. Wie will man dem eigentlich entgegentreten? Habt ihr da Konzepte für?
Also ich glaube, dass man grundsätzlich erstmal die Gastrosteuer so gesetzt hat, wie man sie gesetzt hat, auch wenn wir da jetzt als Land nicht zuständig sind, finde ich, ist schon mal ein Anreiz. Das ist schon mal ein Punkt. Und ansonsten ist es natürlich jetzt immer schwierig, Anreize zu schaffen als Politik, ohne jetzt Eingriffe zu machen. Und ich finde, wir sollten immer letztendlich ein Stück weit, das ist ja eine Sichtweise der CDU, eher zurückhaltend sein. Was man letztendlich aber machen kann, sind die Rahmenbedingungen schaffen. Und die sind im Zweifel natürlich dann bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit, sind wir ja auch dran. Das sind so Themen, wo man vielleicht gucken kann, dass man im Gastgewerbe da ein bisschen was anschieben kann. Man kann natürlich auch immer mit der Gießkanne fördern, aber das, finde ich, macht einfach keinen Sinn mehr. Das haben wir jahrelang versucht und das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr der richtige Ansatz.
Claudia, mach gerne weiter.
Also wenn man sich bei uns den Tourismus anguckt, auch mit anderen Bundesländern vergleicht, sind wir deutlich saisonaler als andere Bundesländer. Das heißt, was wir an dieser Stelle brauchen, ist eine Ausweitung des Angebotes für ein ganzjähriges Angebot. Das heißt insbesondere auch tatsächlich höherwertige Angebote. Das ist das Thema Wellnessurlaub. Das sind Aktivurlaubsangebote. Aber auch, das wird gern vergessen, das gehört auch dazu, der ganze Bereich Konferenztourismus. Das ist ein sehr hochwertiger und tatsächlich einer, der gut Geld einbringen kann. Dafür fehlen uns aber im Land tatsächlich entsprechende Strukturen. Wir haben gar nicht das Angebot, um so etwas anbieten zu können. Wir müssen auch sehen, wir haben natürlich mit Polen in der direkten Nachbarschaft einen Anbieter, der momentan auf Masse setzt und natürlich nochmal deutlich günstiger ist. Das heißt, wir können uns nicht erlauben, reineweg nur über diesen Preis zu konkurrieren. Das Weitere, was wir festgestellt haben, ist, dass die Zufriedenheit von Gästen mit dem touristischen Angebot in der Region grundsätzlich sinkt. Und das hängt zusammen unter anderem mit den Infrastrukturangeboten, also wie komme ich ins Land? Viele Gäste wollen nicht mehr mit dem Auto anreisen, sondern das Thema Bahn und dann auch Verbindung zum Radverkehr. Es sind Fragen wie, was sind Kulturangebote vor Ort? Greifswald ist da gut ausgestattet, aber in anderen Bereichen ist das noch nicht so. Und die Ausweitung dieser Angebote kann dafür sorgen, A, dass wir längere Saison haben, aber damit auch nochmal andere Gäste anziehen und auch dann ein höherwertiges Angebot schaffen. Das wären Beispiele. Es geht gar nicht so viel um Regulierung, sondern es geht um die Frage, wo wollen wir das Land touristisch strategisch hin entwickeln? Das macht man zusammen mit der Branche.
Ich will gerne zwei Aspekte nennen. Das eine ist ja, was hat man im Tourismusbereich an Betriebskosten? Und da würde ich sagen, da gehören wir jetzt ja nicht zu den Bundesländern, die die höchsten Betriebskosten vor sich her schieben. Also wenn ich mir die Löhne bei uns angucke, gerade im Tourismusbereich, in der Gastro, dann würde ich eher sagen, ist da noch viel Potenzial, den Arbeitnehmerinnen da auch einen gerechten Lohn zu zahlen. Und das Zweite ist ja auch, wenn wir über die Wertschöpfung im Tourismus reden, die Frage, wie viel geben Gäste, die hierher kommen, aus? Und da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, was für ein Tourismusland wollen wir sein? Und ich bin dagegen, dass wir Rügen oder Usedom zum nächsten Sylt machen und nur noch Schickimicki-Tourismus da haben für sehr viel Geld, sondern freue mich eigentlich, wenn aus Deutschland, aber auch zunehmend aus dem Ausland Familien hierher kommen, im Sommer vielleicht ein paar Tage an der Ostsee verbringen können. Das hat für mich deutlich mehr Charme, als jetzt an der Preisschraube im Tourismus zu drehen.
Ich würde nochmal ganz kurz, ich stimme Claudia zu, dass wir auf jeden Fall in der Infrastruktur was machen müssen. Also Bahn, Auto, Radfahrwege, definitiv. Also ich glaube schon, wer jetzt hier sitzt, jetzt der Zuhörer am Podcast vielleicht nicht, aber wenn man hier nach Lubmin fahren will, dann gibt es immer ein Stück, wo man sagen muss, ey, da muss ich auf der Straße fahren, wenn ich jetzt nicht einen riesen Umweg fahren will. Und das sind so Sachen, da müssen wir im Land einfach besser werden. Das ist an den Straßen begleitende Radwege zum Beispiel gibt, weil die Leute einfach nun mal auch so sind, wie sie sind. Wer gerne in die Natur fahren will, der macht das. Der braucht vielleicht auch nur einen Trampelfahrt oder sowas mit seinem Fahrrad. Aber ansonsten, wenn die Leute sozusagen an den Strand fahren wollen oder von A nach B mit dem Fahrrad auch mal, deswegen wird ja jetzt auch, glaube ich, morgen die Strecke nach Lubmin von der Bahn wieder eingeweiht. Also insofern, das sind auf jeden Fall Punkte im Thema Infrastruktur, wo wir als Land mehr machen müssen und wirklich viel mehr machen müssen, was das angeht. Also auf jeden Fall Radwege, bin ich ganz klar dafür.
Und Claudia, du hattest ja gerade schon, weil die Frage war ja auch, es sind ja die 37,29 Euro, die pro Gast sozusagen in Mecklenburg-Pommern bleiben. Das hat ja auch damit was zu tun. Und Hennes, du hast auch so ein bisschen gesagt, dass die Leute ja auch viel campen, ne? Viel Natururlaub machen, sich auch sehr viel selbst dann versorgen und dann sozusagen nicht so viel essen gehen, so viel hier bleiben, ne? Wie kann man denn versuchen, das noch anzureizen, dass die Leute auch tatsächlich mehr Geld hier lassen?
Indem man vor allen Dingen erstmal das Angebot dafür schafft. Und Camping ist eine tolle Form, um Urlaub zu machen. Das muss man auch mal sagen. Auch da gibt es übrigens Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln. Es gibt ja durchaus sehr unterschiedliche Wünsche an Campingurlaub bis hin zu, was ja jetzt neumodisch, das Glamping, Varianten mit Tiny Houses. Also auch hier gibt es eine Bandbreite von Angeboten, die man schaffen kann. Ich würde da bei uns übrigens nicht nur auf die jetzt klassischen touristischen Hochburgen konzentrieren, wo wir eben schon zum Teil an Grenzen stoßen, sondern die Frage ist, wie wir auch teilweise das bis jetzt noch nicht so touristisch erschlossene Land erschließen. Auch da gibt es wunderschöne Ecken. Ich habe ja über 10 Jahre im Tourismus gearbeitet und Mecklenburg-Vorpommern hat auch da echt ganz viele versteckte Schätze. Das kann man übrigens auch nochmal beim Thema Marketing ein bisschen ausbauen, das Thema.
Dann einmal einen herzlichen Applaus für Beatrix Hegenkötter, direkt aus dem Landtag hierher gedüst von der SPD. Hier wird noch einmal Hallo gesagt für alle, die das jetzt nur hören. Wir sind ja schon durch mit unseren 30 Sekunden Vorstellung. Weißt du, du könntest kurz deine 30 Sekunden Vorstellung mit einreichen. Und wir sind gerade im Thema Tourismus, ne? Damit du das auch noch weißt, um dich abzuholen.
Ja, also zum einen erstmal Entschuldigung fürs zu spät kommen. Wir hatten heute die letzte Landtagssitzung für diese Legislatur. Die nächste wird dann erst wieder im Oktober sein. Und es hat halt ein bisschen gedauert, also 17 Uhr ist eigentlich immer so Pi mal Daumen ungefähr Schluss, aber man weiß es nicht so genau. Und da es heute die letzte Sitzung war, gab es natürlich noch einiges zu verabschieden. Einige Kollegen, die nicht mehr antreten, die verabschiedet wurden, die Vize-Landtagspräsidentin wurden verabschiedet. Und es waren, ja, ist schon irgendwie komisch, muss ich sagen. Also wir waren da alle irgendwie ein bisschen berührt und deswegen haben wir uns auch die Zeit genommen, das zu machen, weil es ist eben das letzte Mal und auch war auch mein erstes Mal, mein erstes, letztes Mal sozusagen. Deswegen ist das schon irgendwie auch ein besonderer Tag heute. Und ja, ich habe mich bemüht. Ich bin hier fast hergeflogen. Greifswald ist ja nicht so ganz um die Ecke. Ich bin nicht geblitzt worden. Also ich habe nichts mitgekriegt davon, sagen wir mal so. So gesehen freue ich mich aber, dass ich es noch einigermaßen geschafft habe. Ich versuche mal alles aufzuholen. Die 30 Sekunden Vorstellung.
Ja. Gong. Also wenn du überziehst, sind wir hier streng.
Ja, mit der Zeit ist es heute, glaube ich, nicht so, kommt es nicht auf die Sekunde vielleicht unbedingt an, aber wir sind ja auch nicht bei Thomas Gottschalk, so gesehen gebe ich mir mal Mühe. Ja, Beatrix Hegenkötter ist mein Name, ich bin gebürtige Greifswalderin, 51 Jahre alt, wohne in der Nähe von Stralsund, das ist auch mein Wahlkreis. Bin verheiratet, habe 2 Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren, habe meine erste Legislatur in Schwerin jetzt verbracht, die ersten 5 Jahre, bin bei uns in der Fraktion Sprecherin für Kulturpolitik und Denkmalschutz. Und was mir auch ganz zugutekommt, von Hause aus bin ich Grafikdesignerin ursprünglich. Also das ist mein gelernter Beruf und ich habe seitdem aber auch in vielen... Ach, das war's!
Ja, geht schneller als man denkt.
Oh, das ist ja schick.
Ja, aber ich glaube, also wir konnten uns einen guten Eindruck von dir machen. Die anderen hatten auch nicht mehr Zeit tatsächlich. Wir sind gerade beim Thema Tourismus. Und wenn ich das richtig gelesen habe, also wir waren gerade bei den Übernachtungen und wie viele Leute hier pro Nacht eigentlich da lassen. Und ich habe einen Bericht gelesen, ich glaube, da ging es genau nämlich um Stralsund, dass auf sozusagen der Promenade eigentlich von den Hotels und Restaurants, die dort sind, eigentlich nur noch 3 so den ursprünglichen Stralsundern sozusagen gehören. Gar nicht mehr so viele den Leuten, die dort vor Ort sind. Das hat ja auch was mit der Wohnung zu tun. Zum Beispiel auf Rügen, da ist es ja auch ähnlich. Wie kann man eigentlich dem Ausverkauf der eigenen Stadt durch den Tourismus, wie kann man dem entgegenwirken? Hast du da eine Idee?
Dem Ausverkauf der eigenen Stadt gegen den Tourismus? Also ich weiß ja, die Stralsunder sind irgendwie da auch ein bisschen komisch, was das angeht. Ich weiß nicht, ob Laura schon was davon erzählt hat. Wir haben da ja eine ähnliche, wir haben ja eine Stralsunder Vergangenheit beide. Die Stralsunder sind ja wirklich merkwürdig. Also sie hassen das. So, sobald der Sommer beginnt, hassen sie jeden, der nicht mit einem norddeutschen Slang dahin kommt. Das ist so. Also die sind nicht gerade die, das ist meine ganz persönliche Meinung, nicht gerade die freundlichsten Gastgeber.
Berliner auch nicht, trotzdem kommen die Leute.
Aber die haben noch so eine Schnauze, weißt du, da nimmt man denen das nicht so übel, wenn die mal so ein bisschen frotzelig sind. Aber wenn so ein Stralsunder motzt, dann hört sich das nicht so nett an. Das ist auch so. Das ist ein bisschen schade. Also ich finde das eigentlich, weil das ist eines der Potenziale, die wir haben in der Stadt. Und wenn die nicht genutzt wird, ist das eigentlich ziemlich blöd. Dass die Stadtstruktur so ist, wie sie ist, kann man halt nicht ändern. Aber Man hätte vieles drumherum ändern können. Also das ist auch ein ewiges Thema. Das Verkehrskonzept in der Stadt ist nicht so optimal. Das könnte man viel entspannter gestalten, damit die Aufenthaltsqualität zum Beispiel viel schöner ist.
Na, aber gerade geht's mir, weil das jetzt geht's nämlich in die andere Richtung. Aber mir geht's ja darum tatsächlich, was passiert. Also ne, durch den Tourismus, wenn dann Leute aus Berlin sich denken, okay, ich kaufe hier eine Ferienwohnung, die dann den Leuten hier entzogen wird, oder ich mache hier ein Restaurant auf und dann können sich andere wiederum nicht leisten, hier ein Restaurant aufzumachen, weil die Restaurants schon vergeben sind sozusagen. Und was kann man dagegen eigentlich tun? Das meinte ich mit Ausverkauf der eigenen Stadt. Das ist ja so ein bisschen wie mit diesem Ausverkauf des Ostens, den wir auch überall zu beklagen haben. Aber hier habe ich das nochmal explizit gefunden, dass es zum Beispiel auf Rügen da auch große Probleme mit gibt. Ne? Also gestern erst ein Gespräch darüber geführt, finde ich sehr interessant, weil ich kenne das ja so bei uns ein bisschen. Also ich komme aus der Lausitz und so zwischen Dresden und Leipzig an der Lausitzer Seenplatte, und da ist es auch so, dass Berliner und Dresdner von beiden Seiten sozusagen sich dort Ferienwohnungen kaufen und meine Eltern keine Wohnung mehr finden, weil sie können sich nicht verkleinern, es ist viel teurer als das, was sie jetzt haben.
Was das gastronomische Angebot ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es da Stress gibt in der Stadt. Also ob die Stralsunder nicht zum Zuge kommen, das würde ich jetzt mal in Frage stellen, dass das so ist. So, also ich glaube, da gibt's noch genug. Also es gibt Unmengen an freien Gewerberäumen in Stralsund. Also wenn man die Einkaufspassage langläuft, gibt es Unmengen an freistehenden Gewerberäumen. So, das ist ganz gruselig, und das sind keine gastronomischen gewesen, sondern Einzelhändler, so von bis. Also da ist Möglichkeit, und es gibt auch nicht viele Gastronomen in der Stadt. Also alles ballt sich so in Hafengegend, da wo es auch schön ist, wo man schön gucken kann. Aber das ist jetzt keine Branche, die jetzt irgendwie, glaube ich, dann ein Problem hat, was Räume angeht. Ich wäre froh, wenn es irgendwie mehr Angebote geben würde. Ich glaube, das würden die Einheimischen wie auch die Gäste gut finden. Und dann ist denen, glaube ich, auch Schnuppe, wer das halt macht. Hauptsache, da gibt es ein Angebot und die Stadt kommt ihrem Anspruch als großer Tourismusmagnet auch, wird auch gerecht.
Hennes und dann Claudia.
Das ist natürlich.
Aber übrigens, es gibt auch für euch, nur damit du es weißt, eine 2 Minuten Maximum fürs Sprechen, und dann gibt es einen Gong, nur damit es weiß.
Wieder mit Gong, okay. Das ist natürlich ein Problem, was du ansprichst, nicht nur im Bereich Tourismus, sondern auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel auch. Wem gehören die Immobilien, wem gehört die Stadt? Das ist ja unterm Strich die Frage. Und es wurde ja auch schon angedeutet, das ist ein Nachwendeproblem, denn die Frage war ja, wer hat das Vermögen gehabt, und das hatten die Ostdeutschen nach der Wende einfach nicht. Und das ist ja bis heute so, dass das Geld im Wesentlichen dann im Westen liegt und dann eben auch westdeutsche Eigentümer die Immobilien hier aufgekauft haben oder auch noch aufkaufen. Und das wirkt sich dann natürlich auf solche Ortschaften auf. Und das mit den Ferienwohnungen ist ein Riesenthema in unseren Küstenorten. Also wenn wir zum Beispiel den letzten Zensus angucken, da haben Heringsdorf zum Beispiel, die haben da massiv Minus an Einwohnerinnen gemacht, weil immer mehr Einwohnerinnen dann außerhalb der Ortschaft wohnen, weil sie dort einfach die Miete zahlen können, im Gegensatz zu Heringsdorf selbst, wo der Wohnraum verknappt wird, weil immer mehr Ferienwohnungen aus den Wohnungen gemacht werden. Das ist ein massives Problem, und da bin ich schon dafür, dass da ganz klar staatlich agiert wird und dem eine Grenze gesetzt wird, dass wir nicht immer mehr Ferienwohnungen, aber weniger Wohnraum haben.
Also
Claudia Danthaus.
Genau, vielleicht mal mehrere Punkte. Das erste, Hotellerieangebot, das hast du ja auch angesprochen. Jetzt muss man hier sagen, und du hast über Stralsund gesprochen, die Investoren dazu kamen natürlich mehrheitlich aus Westdeutschland, weil es die entsprechende Kaufkraft war. Aber auch, wir haben dort natürlich die Schwierigkeit, was heißt die Schwierigkeit, es ist ein Welterbestand, das heißt, die Sanierung gerade der innenstädtisch gelegenen Immobilien musste entsprechend denkmalgerecht passieren. Das brauchte die entsprechenden Finanzmittel. Aber viele von denen, und ich kenne einige davon, haben sich dann auch in der Stadt angesiedelt. Also die haben dann, wohnen auch vor Ort. Das heißt, es ist in gewisser Weise beides. Es ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Görlitz, was du, glaube ich, auch gut kennst. Wunderschön saniert. Aber diejenigen, denen die Häuser gehören, wohnen im Großteil überhaupt nicht dort. Das ist tatsächlich in Straßen an einigen Stellen ein bisschen anders. Gastronomieangebot, hat Bea gesagt, das ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Wohnraum in touristischen Orten ist ein extremes Problem. Da muss man aber ehrlich sagen, haben die Kommunen durchaus Möglichkeiten zu handeln. Das ist nämlich die Frage der Bebauungspläne und der Nutzungspläne. Ich kann ausschließen, dass entsprechend Wohnraum als Ferienwohnraum genutzt wird. Das muss dann aber auch durchgesetzt und kontrolliert werden an dieser Stelle. Und das ist insbesondere in den Seebädern, auch auf Rügen, auf Usedom, aber auch im Fischland Daszings, ist das ein enormes Problem. Es ist auch die Frage von Mischnutzung, und es ist auch die Frage von sogenannten Teilungsverboten. Das heißt, ich baue etwas, teile das auf und vermiete das einzeln, und zwar als Ferienwohnung. Da, glaube ich, kann man noch mal gucken, ob man den Kommunen mehr Möglichkeit geben kann, hier regulatorisch einzuwirken. Ich finde aber, da sollten wir tatsächlich den Orten die Hoheit selbst geben, über ihre Entwicklung zu entscheiden.
Ich finde es schade, wir machen wieder diesen typischen Gegensatz auf. Das ist ein guter Bürger, das ist ein schlechter Bürger, der ist willkommen, der ist nicht willkommen. Jetzt frage ich mal ins Publikum, wer hat schon mal Airbnb genutzt? Arme hoch, bitte, seid mal ehrlich. Wer hat Airbnb genutzt? Okay, gut.
Trauen sich also so die Hälfte für die Hälfte Zuhörer. Können wir sagen.
Okay, der Rest übernachtet vielleicht im Hotel, vielleicht auch einfach in einer Ferienwohnung, aber nicht über Airbnb. Jetzt ist die Frage, wir wollen Tourismusland sein und das heißt Angebot und Nachfrage. Und am Ende kann man alles regulatorisch regeln und wir können den Kommunen mehr Sachen an die Hand geben noch, dass sie das alles unterbinden können. Aber die Frage ist ja die Nachfrage. Wir wollen ja Tourismusland sein. Wir wollen sozusagen, wir haben Schwierigkeiten, Hotels hier. Also Greifswald hat selber Probleme, Tagungshotels hier zu entwickeln, dass die große Hotels hierher kommen. Wir wollen aber trotzdem Touristen haben. So. Und das ist, und wir wollen vielleicht auch junge Touristen haben.
Stralsund anscheinend nicht.
Stralsund hat nicht ganz so dieses Tagungshotelproblem. Wir sind ja eher sozusagen durch die Universität, brauchen wir diese Plätze. Und die haben wir nicht so richtig. Und nun ist ja auch ein Projekt hier an der Straße ja auch wieder, hat nicht geklappt. Aber nichtsdestotrotz ist, ich finde, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man auch sozusagen der Nachfrage, die es einfach gibt. Und das ist eben bedeutet eben, dass die Leute vielleicht nicht im Hotel wohnen wollen. Vielleicht ist es auch günstiger, eine Ferienwohnung zu nehmen, weil man sich selber versorgen kann. Das wieder ist natürlich wieder das, was du sagst. Dann gehen sie vielleicht nicht irgendwo essen, weil, oder vielleicht gehen sie dann nur einmal essen in ihrem Urlaub und die anderen Male versorgen sich selbst. Aber am Ende müssen wir Kaufkraft stärken und wir müssen den Leuten sozusagen auch das Angebot machen. Und wir können natürlich alle umerziehen. Und wir können natürlich sagen so, ey, ihr dürft jetzt alle nicht mehr Airbnb und sonst irgendwie was machen. Aber ich glaube, das funktioniert auch nicht. Angebot und Nachfrage.
Vielleicht noch Kommunen regulatorische Möglichkeiten zu geben, heißt ja nicht, dass alle was verhindern wollen. Es heißt schlicht und ergreifend, ihnen die Entscheidungsmöglichkeit zu geben, so zu agieren, dass es für ihre Gemeinde, für ihre Stadt das Richtige ist, dass sie das Mittelmaß halten können. Und ich glaube, darum geht es, das vor Ort zu entscheiden, dort, wo die Menschen sind, die dann damit leben müssen.
Ich gebe das nochmal weiter ans Publikum. Ne? Ihr dürft euch gerne einschalten. Hier, dieser Platz ist für euch noch, den halte ich warm. Und mich würde ja interessieren, auch was ihr dazu sagt. Ne? Also findet ihr eher, da sollte mehr eingegriffen werden oder gehört das halt dazu, wenn man eine Tourismusregion ist, dass man das auch aushalten muss? Und da haben wir unseren ersten Gast. Ja!
Der Icebreaker, das ist immer gut. Oder die Icebreakerin.
Guten Abend. Mein Name ist Anne Wolf und ich möchte ganz kurz dazu stellen, dass ich mit der Frage der Ferienwohnung in letzter Zeit eine persönliche Erfahrung gemacht habe. Und zwar hatten wir bei uns in der Wohnung schlicht ein sanitäres Problem. Am Bad musste was gemacht werden. Wir mussten für 7 Wochen ausziehen. Und in dem Zusammenhang habe ich mich in Greifswald nach Ferienwohnung umgeguckt und war entsetzt, und ich verwende das Wort bewusst, als ich festgestellt habe, wie viele und wie große und wie weiträumig Ferienwohnungen wir in dieser Stadt haben. Nichts gegen Touristinnen und Touristen, die hierher kommen, die schöne Natur genießen, hoffentlich ohne Cabrio, und sich hier die Kulturstätten anschauen und die Strände bevölkern und Fahrradwege unter die Räder nehmen und so weiter. Dennoch, wir wohnen hier in der Studentenstadt, in der jeden Herbst wieder Chaos und Verzweiflung ausbrechen, weil die jungen Menschen keine Wohngemeinschaften finden. Wir haben riesige Bauprojekte in der Stadt am Start, die aber leer stehen bleiben, weil die Leute noch nicht mal die Anteile an den Genossenschaften, die ganz woanders sitzen, sich leisten können, um sich dort einzukaufen. Also die Frage von Angebot und Nachfrage, Herr Heil, ist ein bisschen ungünstig verteilt, weil es Leute gibt, die zwar durchaus eine Nachfrage haben, sich aber das, was das Angebot ist, überhaupt nicht leisten können. Und die andere Sache ist eben, dass das Angebot nicht zur Verfügung steht, weil man es vorzieht, 5-zimmerige Wohnungen in den Schwedenhäusern als Ferienhäuser anzubieten oder Ferienwohnungen anzubieten und nicht der Bevölkerung der Stadt zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen, Herr Heil ist kein Freund der Kürze, habe ich schon festgestellt. Ich persönlich finde ja, aber auch...
Aber ganz kurz, Sie müssen ihn erstmal antworten lassen, ja. Da können Sie nochmal drauf eingehen.
Ich möchte nur,
ne?
ich gehe auch gern wieder. Aber würde mich freuen, wenn wir auch die Themen, die Menschen im Land noch mehr bewegen, noch näher angehen könnten, und das auch bald.
Okay. Und welche Themen wären das aus Ihrer Perspektive heraus?
Hier kriegt jeder sein Fett weg, ne?
Ja, ich glaube auch.
Also, bin ja direkt angesprochen worden. Tendenziell würde ich sagen, ist das vielleicht ein gefühltes Problem, aber da können wir uns dann im Zweifel nochmal, also was jetzt sozusagen den Wohnraum, das ist in Ordnung, dass sich unsere Gefühle unterscheiden, das finde ich auch gut so, weil sonst wären wir ja eins und das will ja jetzt ja keiner. Der Punkt ist aber, ich glaube nicht, dass es statistisch gesehen so viel Wohnraum weggenommen wird, aber mein Entgegnung darauf ist, bauen, bauen, bauen. Und deswegen haben wir den Bauturbo. Und deswegen haben wir auch hier in der Stadt sozusagen Kriterien nochmal erlegt, dass wir den Bauturbo haben. Und wenn wir nicht Bauflächen ausweisen und wenn wir nicht mehr bauen, ich glaube, die beste Mietpreisbremse ist bauen, bauen, bauen. Wohnung schaffen, Wohnraum schaffen. Das ist es.
Da sind zwei Stichwörter gefallen, wo ich doch nochmal reingehen muss. Finde ich spannend, dass wir so schnell beim Thema Wohnen gelandet sind. Ist aber eben auch das Thema, was ich auch feststelle, was die meisten Greifswalderinnen bewegt, weil dieser Wohnungsmarkt hier einfach nicht funktioniert, wie in vielen anderen Städten auch. Und zum Thema Bauen und Bauturbo. Wir hatten erst letzte Woche in der Bürgerschaft Anträge zu dem Thema. Und da hat sich wieder sehr gut gezeigt, wer hier eigentlich im Interesse der Mieterinnen und Mieter handelt und wer im Interesse der Vermieter. Denn da hat die CDU ja auch einen Antrag zum Bauturbo durchgebracht, dass den Investoren da sozusagen keine Grenzen mehr gesetzt werden, wenn es darum geht, wie sieht eigentlich die städtische Planung auf dem Wohnungsmarkt aus. Das heißt, da kann dann auch fleißig im hochpreisigen Segment gebaut werden. Und wir hatten einen Antrag zur Mietpreisbremse und zu einem Mietenstopp eingebracht, der wiederum wurde abgelehnt. Und das wäre eine konkrete Verbesserung gewesen. Ich bin nach wie vor enttäuscht und sauer, dass das keine Mehrheit gefunden hat in dieser Bürgerschaft.
Ich vielleicht noch mal ganz kurz.
Mach du zuerst.
Aber ganz kurz einhaken. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass der Markt nicht alles regelt, sondern dass es einfach Regelung bedarf. Und das, was Claudia schon gesagt hatte, jede Stadt kann sich diese Regeln setzen, muss sich die auch setzen. Auf Landesebene haben wir ja einen Mietpreisdeckel eingeführt für Rostock und Greifswald und auch einige Küstenstädte, weil das eben einfach, weil das Bedarf halt einfach die Preise in die Höhe treibt. Und das wollen wir einfach nicht, weil wir wissen, dass unsere Leute, die hier wohnen, das sich nicht leisten können. Und das ist ja Aufgabe von Politikern, egal auf welcher, in welchem Parlament sie arbeiten, das zu regeln und im Sinne ihrer Leute zu handeln. So. Und es geht nicht nur darum, dass man quasi damit Geld verdient, sondern dass halt irgendwie dieses Wohnen ist eine ganz klassische Daseinsvorsorge. So. Das ist ein Recht, dass jeder hier eine Bleibe findet, die er auch bezahlen kann und wo er nicht zwei Drittel seines Einkommens irgendwie in Miete stecken muss. Und das muss immer Priorität sein und immer Maßgabe sein für solche Entscheidungen.
So, als einzige nicht Greifswalderin hier in der Runde muss ich mal was Lobendes über Greifswald sagen, weil in den letzten 10 Jahren sind über 2000 Wohnungen in Greifswald entstanden. Das ist mehr als in anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist also eine gute Entwicklung an dieser Stelle. Was wir aber wirklich sehen, sind ja zwei Dinge. Zum einen, es braucht die regulatorischen Rahmen. Es braucht einen gewissen Ordnung, und Greifswald gehört immer zu, braucht es Mietdeckel und entsprechende, ihr habt einen qualifizierten Mietpreisspiegel an dieser Stelle, das ist gut. Es braucht aber auch natürlich das Bauen. Es braucht die einfacheren Regeln für Aufstockungen, für Nachverdichtungen, aber eben auch Möglichkeiten, insbesondere für kommunale Wohnungsbaugenossenschaften, hier auch nochmal schneller zu werden und auch Bauanträge. Das Thema Digitalisierung, kommen wir ja vielleicht noch zu, ist so eines der großen Themen, dass Genehmigungen schneller passieren, aber dass dann auch schneller gebaut werden kann. Es braucht beides. Wir brauchen mehr Wohnraum. Wir brauchen übrigens auch bedarfsorientierten Wohnraum. Also gerade Familien suchen häufig die größeren Wohnungen, die schlicht und ergreifend nicht vorhanden sind, oder eben die WG-Wohnungen. Es braucht zum Teil aber auch eben die ganz kleinen Wohnungen. Wir haben auch einen großen Anteil von Singles, die hier durchaus leben. Und da muss man genau hingucken, was ist denn der Bedarf, und dafür dann auch bauen. Weil es hilft nichts, wenn es Wohnungen gibt, die aber schlicht und ergreifend nicht auf das passen, was Menschen suchen.
Dann würde ich hier an das Thema Wohnen mal haken. Auch nochmal die Rückfrage, was sind denn die Themen, die Sie jetzt interessieren?
Also wir wohnen hier, ich glaube, das ist allen bekannt, wir sind hier ja zu einer Wahlarena. Und wir haben ja vor uns eine Landtagswahl, die wir auch tatsächlich als schicksalshaft bezeichnen können. Und hier tun sich bei uns im Land Dinge, die ich total besprechenswert finde. Also es war gerade die letzte Landtagssitzung. Dem Landtag ist es gerade nicht gelungen, eine wirklich aus meiner Sicht sehr wichtige Verfassungsreform durchzuführen. Ich weiß es, dass es dazu bestimmt auch noch weitere Fragen aus dem Publikum geben wird. Herr Heil spricht von der Übernahme von Verantwortung. Aber aus seiner Partei ist gerade jemand zu der Partei übergelaufen, die keinesfalls Verantwortung übernehmen will und von der wir uns wünschen, dass sie auch nicht in Regierungsverantwortung jemals landet. Also es gibt hier Themen, die brennen uns auf den Nägeln. Und
Sie
ich glaube,
jetzt
die
nur
gehen
ein Thema genannt. Also, Sie können es ja sagen, es ist die AfD, was Sie interessiert.
Ja, natürlich. Das ist, okay, glaube ich, allen klar.
Dass
ich
das meine. Vielleicht nochmal ein, genau, zwei andere Themen, weil ich glaube nicht, dass alle Menschen hier im Land, Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht auch in der Stadt Greifswald, nur das Thema AfD unter den Nägeln brennt.
Ganz das kann bestimmt. Man gar, das habe ich auch machen. Gar nicht gesagt. Also, ich wurde gefragt, was es denn sein könnte.
Ich bin gespannt. Sagen Sie doch nochmal.
Ja, das habe ich gerade gesagt. Also ich würde gerne darüber sprechen, wie wir eine demokratische Zukunft in unserem Land sichern können, um ein Thema mal ganz deutlich, ganz groß auszusprechen. Und an der Stelle, Sie haben von Vernunft und Verantwortungsübernahme gesprochen, gibt es bestimmt auch Fragen an die CDU, aber bestimmt auch an die anderen Parteien mit ihren Visionen für die Zukunft nach dem September und mit Aussichten für den September. Danke.
Okay, vielleicht gehen wir da direkt rein, weil das sind aber trotzdem ja immer noch verschiedene und offene Felder. Da ist ja auch zum Beispiel ein Punkt die Koalitionsbedingungen, die nach den Landtagswahlen dann passieren. Ne? Also wir haben gerade das kurz schon angesprochen am Anfang. Gibt es eine Möglichkeit, das war die Frage, dass Linke, SPD und CDU zusammen koalieren, um eine Mehrheit zu bilden? Thorsten hat vorhin gesagt, nein, definitiv nicht. Von der SPD-Seite aus, wie schaust du denn da drauf? Oder wie besprecht ihr das auch im Landtag?
Na, im Landtag nicht, weil also es gehört sich ja, dass man erstmal seine Arbeit jetzt zu Ende macht, bevor man über irgendwas redet, was man noch so was noch ungelegte Eier sind. Ich finde aber diese Diskussion ehrlich gesagt schon spannend auch, also auch Forderungen aufzumachen, wo ich irgendwie denke, man kann man machen, so jeder kann ja irgendwie Forderungen aufstellen und sich so sein Bild malen, wie man es gerne hätte. Da denke ich mir aber, das entspricht aber nicht so der Realität und das entspricht auch nicht jetzt irgendwie letzten Umfragewerten, wenn ich mir die so angucke. Da weiß ich nicht, ob da jeder wirklich so die Backen voll nehmen soll und Forderungen aufstellt, ehrlich gesagt.
Welche Forderungen meinst du?
Naja, zum Beispiel das, was ja eben gerade schon ein Thema war, dass die CDU-MV eine Koalition mit den Linken ausgeschlossen hat. So.
Das ist doch keine Forderung, das ist ja eine Position.
Das ist, kann man auch so nennen. Es kommt letztendlich aufs Gleiche. Es kommt ja letztendlich aufs Gleiche heraus. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Und ich habe auch wirklich, also ich habe wirklich ein Problem damit, wenn, und du hast es gerade angesprochen, die Entscheidung zur Änderung der Landesverfassung, die nicht durchging. Wir haben echt ein Problem mit, weil, also es gibt, also wir haben wirklich ein Problem mit dem rechten Rand gerade, der kein rechter Rand mehr ist, so, sondern der ein richtig fetter Anteil gerade darstellt, so. Und wir haben das Problem, dass die bei 35%, glaube ich, gerade liegen in den Umfragen, dass sich eine BSW anbiedert und an die AfD ranschmeißt, nur um mitzuregieren. Und wir haben Leute in diesen Reihen, die rechtsextrem sind, das wirklich Nazis und Faschisten sind und die jetzt schon vor lauter Kraft gar nicht mehr gehen können, weil das einfach klar ist, wie es im September ausgeht. Und ich finde dann von einer demokratischen Partei so einen Spruch zu machen und in der AfD quasi mit Linken gleichzusetzen, ist A, schon total irrwitzig. Also da auf den Trichter muss man erstmal kommen. Ich muss jetzt mal ein bisschen überziehen, wenn ich darf.
Ja, nee, Beatrix, weil du hattest da schon ganz viel. Und die Frage an Thorsten, die würde ich jetzt gerne, kurz bevor du kannst danach, Hennis, was passiert, wenn wir keine Mehrheiten haben? Was macht dann die CDU? Was ist der Plan B? Weil es ist eine Position zu sagen, wir wollen nicht mit den Linken zusammengehen. Aber was ist der Alternativplan für den MV?
Der Alternativplan ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber anständig Wahlkampf machen. Und wenn man, und ich sag mal so, das ist natürlich...
Das ist ja für, das, was davor passiert.
Ja, das ist das, was davor passiert. Und ich sag mal, bis zum Stichtag ist natürlich, geht's erstmal darum, dass jede Partei für sich kämpft. Ich meine, die Grünen kämpfen mit der 5%-Hürde, die FDP auch. Also insofern, man braucht ja immer auch einen Koalitionspartner, man braucht eine Auswahl. Und am Ende muss man auch immer sagen, anscheinend hat die auch die Regierungsparteien, und dazu zähle ich auch die CDU im Bund, ganz klar, haben wir nicht entsprechend Angebote gemacht, dass es sozusagen im Land 35% gibt oder 33%, 34, 35%, was auch immer, die AfD wählen. Und ich glaube, es hilft uns nicht auszuschließen, sondern man muss am Ende sich mit denen auseinandersetzen, man muss die besseren Angebote machen. Und das ist das, was, ich sag mal, die SPD regiert hier 29 Jahre. Also insofern, und am Ende wird sich da hinterher zusammengesetzt und wird gesagt, okay, gut, vielleicht kriegt man ja eine Koalition mit der SPD hin. Und wenn es nicht reißt, dann muss man vielleicht im Zweifel sogar neu wählen. Das kann ja alles sein.
Also fasse ich zusammen, es gibt keinen Plan B. Hennis, du... Wir haben jetzt einen Gast auf der Bühne, aber ich würde noch Hennis kurz antworten lassen. Und Claudia auch noch. Und dann darf unser Gast sich einschalten, ja?
Ich finde, das ist immer so ein bisschen sinnbildlich, weil die CDU dann immer gerne nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss gefragt wird. Selten wird dann mal die Linke gefragt, wie seht denn ihr das eigentlich? Aber ich will natürlich auch unsere Position da einmal darlegen. Für uns ist völlig klar, dass wir dieses Bundesland nicht der AfD überlassen werden. Also darauf können sich hier alle verlassen. Darauf können sich hier alle verlassen, dass wir uns maximal dafür einsetzen, dass wir ein Modell finden, das diese Faschisten von der Macht fernhält. Aber ein zweites ist wichtig. Mit uns wird selbstverständlich auch keine AfD-Politik geben. Auch nicht, wenn sie von der CDU kommt. Das ist die zweite Maßgabe, die wir nach der Wahl haben werden. Und
Und dann Partei zusammenarbeiten wollt, die
ausreden lassen, ausreden ja, lassen jetzt nicht. Hennes ist noch nicht fertig. Es okay, hat noch nicht geklingelt.
Und dann dachte ich, kann man darauf antworten.
Und dann frage ich mich wirklich, es ist ja richtig, dass wir überlegen, wie können wir es verhindern, dass die AfD hier, und da reden wir noch nicht mal über eine Mehrheit, sondern die stehen bei 34%, das finde ich schon schlimm genug. Was können wir als demokratische Parteien tun, um das zu verändern? Dann sollten wir, glaube ich, aber auch die Debatte eher auf die inhaltlichen Punkte richten. Das Thema Wohnen ist zum Beispiel ganz entscheidend in meinen Augen, weil das eben auch Verzweiflung hervorruft bei Menschen, die dann eben auch zu, ja, im Zweifelsfall auch zu rechten Fängern treibt. Deswegen mein Appell, vielleicht gar nicht so sehr diese Regierungsfragen auf so politischen Bühnen zu diskutieren, sondern tatsächlich zu der inhaltlichen Auseinandersetzung zu kommen und darzustellen, wie wir eigentlich das Land hier im positiven Sinne verändern wollen.
Jetzt erstmal Claudia, dann Thorsten und dann unser Gast.
Also ich glaube, was deutlich ist, es ist entscheidend, dass die AfD keinerlei Möglichkeiten hat, in irgendeiner Form in die Regierung zu kommen. Ob alleine, dafür wird es nicht reichen, aber möglicherweise über eine Tolerierung. Das heißt, entscheidend ist, dass genug demokratische Kräfte in diesem Landtag sind, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Das ist das Entscheidende. Das gilt übrigens für Sachsen-Anhalt genauso. Entscheidend ist nicht, wer vorne liegt. Entscheidend ist, dass es eine demokratische Mehrheit gibt. Das muss man ganz klar sagen. Und sinnvoll ist es dann auch, wenn es dann PartnerInnen gibt, die eine stabile Regierung zusammenbringen. Denn was ich aus Thüringen, aus Sachsen höre, wechselnde Mehrheiten, unsichere Beschlüsse, jede Haushaltsberatung ist kurz davor eine Landtagsauswahl. Und wir können nicht ständig in Schleife gehen, wieder neu wählen, wir wollen. Das funktioniert nicht, das bringt Instabilität und das können wir uns an dieser Stelle nicht leisten. Und es ist gut, wenn man mit unterschiedlichen Forderungen reingeht. Ja, also das ist ja wichtig, das ist auch für die Zusammenarbeit wichtig. Aber Demokratinnen und Demokraten müssen zusammen in der Lage sein, Kompromisse zu schließen und nach vorne zu gehen, weil ansonsten landen wir im Chaos und das ist nicht unser Ziel und das kann auch nicht unsere Verantwortung sein.
Also niemand hat gesagt, dass wir die AfD tolerieren würden. Also insofern.
Ich sprach über das BSW.
Alles klar, gut, okay. Dann ist das vielleicht klar. Und ansonsten hat auch keiner Bock auf eine Minderheitsregierung. Das ist auch klar. Also am Ende, finde ich, sind stabile oder mehrheitliche Verhältnisse immer gut. Egal wie sie aussehen, hat man immer am Ende, irgendeiner zieht immer einen Kürzeren. Das ist einfach im politischen Wettbewerb so. Also insofern, Claudia, ganz klar. Ne, was das angeht, bin ich absolut auf deiner Seite oder in deiner, sehe ich das genauso wie du. Und ansonsten muss man aber den Linken auch mal die Frage stellen, wir haben einfach einen klaren Beschluss, wir haben den auch begründet, kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist auch alles in Ordnung. Aber wir bezeichnen ja euch nicht als Faschisten zum Beispiel. Und wir haben auch das, was ihr gemacht habt sozusagen, ihr wollt mit uns irgendwie, dass wir euch annähern, dass wir zusammenarbeiten, wie auch immer. Ich meine, dann klärt doch erstmal eure eigenen Verhältnisse. Also jetzt als neuen Parteivorsitzenden sozusagen dann irgendwie die CDU so zu beschimpfen, dass wir alles Nazis sind, da weiß ich nicht, da verschwimmt auch irgendwas, wo ich sage, okay, da ist irgendwie vielleicht auch ein verklärtes Weltbild oder was auch immer, keine Ahnung. Also ich finde ja, man kann mit politischen Konkurrenten immer vernünftig umgehen, aber ich glaube, dass niemand hilft, weil auf der einen Seite wollt ihr, dass wir irgendwie alle, wir sollen immer alle uns unterhaken und demokratisch aktiv sein, aber ansonsten seid ihr die doofen Nazis von der CDU. Das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig.
Da muss ich kurz reagieren.
Ja, ich habe gerade schon gefragt, ob die Frage von unserem Gast vielleicht in die Richtung geht, dann könnte ich das so überleiten.
Würde auch sehr gern zu der Frage kommen, aber das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Also das Erste ist, dass unser Parteivorsitzender die Formulierung ja auch zurückgenommen hat, sich dafür entschuldigt hat. Ich fand die Formulierung auch falsch, das stimmt einfach, das stimmt ja so auch nicht. Auf der anderen Seite sehe ich bei der CDU aber schon auch eine problematische Entwicklung, Thorsten. Und das sage ich auch dir ganz direkt. Ich beobachte das ja auch in der Bürgerschaft hier, wie du mit der AfD abstimmst, wie du mit der AfD rumkumpelst. Und da mache ich mir Gedanken
ich glaube, um diese CDU. Du kannst ja mal nachgucken, aber ich glaube, ich habe nicht einmal mit der AfD gestimmt. Ich habe mich, wenn, dann enthalten. Und tatsächlich geht es immer darum, ja, kann man alles immer gut und schlecht finden, völlig in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe eine Position, ihr habt eine Position. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Und ich bin aber zum Beispiel, kann man auch alles so machen, man kann auch den Leuten die Hand nicht geben und sowas. Das ist alles, finde ich, totaler Schwachsinn, ganz ehrlich. Also ich kenne Leute von denen schon aus der Jugendzeit und ich muss mit dem politisch nichts gemein haben, ich kann ihnen aber trotzdem vernünftig Hallo sagen und ich kann mich auch vernünftig verabschieden. Das kann man alles machen und wenn mich jemand irgendwie als ein Arschloch bezeichnet oder sowas, dann kann ich ihm auch sagen, so, hau ab, ich gebe dir nicht mehr die Hand. Das gilt für die Linken, das gilt für alle anderen auch. So, das kann man auch machen, aber wenn man persönlich nicht beleidigt wird, dann finde ich, kann man gewisse Höflichkeitsformen wahren. Das ist das eine. Und das andere
Thorsten,
ist... Achso, ja, die Frage, Entschuldigung.
Also,
ja, genau.
Nee, da möchte ich ich jetzt einfach mal reingehen, ja. Sorry. Aber du sagst, du kannst den Menschen die Hand geben, ne? Du kennst sie dein Leben lang. Ich habe die Baseballschlägerjahre miterlebt, ich bin Ossi of Color, ich habe mehr und mehr Angst, in ländliche Räume, in meine Heimat zurückzugehen. Mir wird meine Heimat gerade weggenommen. Und dann findest du es legitim, dass Menschen, die mich, also ne, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin hier geboren, dann findest du es legitim, mit denen so umzugehen, als würden sie genau das Gleiche wollen wie Linke, Grüne, alle anderen demokratischen Parteien. Das finde ich immer so ein bisschen interessant, warum ihr euch da nicht so, also warum das euch so schwer fällt, das zu sehen und auch sich zu distanzieren davon.
Was hat denn das, also...
Warum sollte ich zu Faschisten höflich sein? Das ist vielleicht die andere Frage.
Ich wollte gerade sagen, also es ging darum, dass man, also nochmal, ich habe mich dazu abgegrenzt und habe gesagt, ich habe mit denen nicht gestimmt. Und trotzdem hat man natürlich immer auch ein Problem, und das geht ja um die Auseinandersetzung. Ich kann natürlich immer alles, was jemand vorschlägt, auf der kommunalen Ebene wird es dann halt auch verdammt schwer. Also im Landtag, im Bundestag ist es vielleicht auch einfach, aber in der kommunalen Ebene, wenn ein guter Vorschlag kommt, dann ist das immer schwer. Für mich persönlich ist das immer schwer, wenn da ein guter Vorschlag kommt, zu sagen, nee, ich mache das jetzt aus Prinzip nicht. Das kann man alles so machen. Ist nicht mein Punkt. Aber das, was ich gesagt habe, entschuldige das, was ich gesagt habe, ist, ich finde, man kann immer gewisse Höflichkeitsformen wahren. Und das kannst du anders sehen. Also ich bin auch 44 Jahre, ich habe auch ein bisschen Nazi-Zeit hier mitgemacht und so und kenne das auch alles. So,
auf welcher Seite frage ich gerade? Was heißt du mitgemacht?
Nein, also das ist natürlich...
Ich möchte aus dem Publikum mal kurz eingreifen. Die Redezeit ganz weit davon entfernt, gerecht verteilt zu sein.
Okay, ja.
Okay, aber wir sind gerade in einem Konflikt. Das haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Das müssen wir auch erstmal ausarbeiten.
Also, jetzt muss ich natürlich mal... sag mal so... Der
Mach noch zwei
ist,
Sätze ich, zu genau. Ende und dann gewinnen
also,
die Gäste.
Also, naja, ich habe das Alter jetzt erwähnt sozusagen, weil wir haben ja hier ein unterschiedliches Alter und ich glaube schon, dass man, wenn man deutlich jünger ist sozusagen, vielleicht eine andere Umgangsform mit Springerstiefel, Baseballschläger, das kenne ich auch, wie gesagt, aus Kontexten. Vielleicht, als wenn man jünger ist, wo sozusagen die Nazis sich auch gewandelt haben. Also ich habe am Lehrstuhl gearbeitet, habe zu dem Thema geforscht bei Hubertus Buchstein als Student und habe auch ein Projekt betreut, wo wir sozusagen in Anklam in der Region waren.
Thorsten, du musst dich jetzt in Recht fertigen, sondern eigentlich einfach, also du meintest damit einfach nur, du hast es hier miterlebt, so, ne, was drumherum passiert genau. ist. So. Das ja, ist ja vollkommen, genau. Das reicht ja vollkommen ganz. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Gast über und jetzt haben sich vielleicht noch ein paar mehr Fragen aufgemacht.
Hunderte, aber die will ich gar nicht ansprechen. Ich will ein konkretes Problem ansprechen. Gregor Kochan ist mein Name. Ich habe eine Frage, die ich aber kurz erläutern muss an den Problemlöser, so hat er sich selbst vorgestellt, Thorsten Heil. Richterinnen zum Landesverfassungsgericht müssen mit 2/3 Mehrheit gewählt werden des Landtages. Wenn die AfD ihre Prognosen erfüllt, nach der Wahl hat sie über 33% und kann jede Richterwahl zum Landesverfassungsgericht verhindern. Dazu gab es eine Initiative, das zu ändern, die Landesverfassung. Die CDU hat dagegen gestimmt. Ich frage, warum?
Weil wir die Position haben, dass man jetzt nicht auf voreilsamen Gehorsam jetzt Dinge ändern muss, weil man am Ende geht es darum, jeder muss politisch für seine Position kämpfen. Und es gibt 35% im Land und davon sind vielleicht 5-10%, Claudia, kannst gleich, 5-10% sozusagen, die eine feste Struktur haben. Und alle anderen müssen wir arbeiten und sie wieder zurückgewinnen, damit die Partei eben nicht diese Prozente bekommt. Und dafür macht anscheinend keiner, auch wir nicht, ein gutes Angebot. Und ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass wir sagen, wir ändern jetzt alles, alle Rahmenbedingungen und tun so, als wenn das alles, dieses Problem nicht existiert. Damit haben wir doch nichts gut gemacht. Damit haben wir 35% vorm Kopf gestoßen und wir haben ihnen noch mehr das Argument an die Hand gegeben. Ah, alles klar, ausgrenzen ist euer Ding, das macht ihr. Und es geht um die Wähler. Es geht nicht um den bekloppten AfD-Politiker. Es geht um die Wähler. Ja, komm bitte nach vorne, damit wir dich auch verstehen. Entschuldige bitte.
Ja, bitte nicht reinrufen. Das ist schwierig für Live-Podcast-Aufnahmen.
Ich verstehe es einfach hier oben schlecht.
Aber es gibt noch eine Nachfrage von unserem Gast.
Ich gebe den Platz auch gleich frei. Also das überzeugt mich jetzt überhaupt nicht. Man kann,
muss es auch
man
nicht.
Man kann die Augen ausstrechen lassen. Vor den Wahlumfragen und vor den möglichen Ergebnissen verschließen. Man sieht nur, dass die AfD wirklich jede Richterinnenwahl zum Landesverfassungsgericht hier in Greifswald verhindern kann, wenn es zu dem Ergebnis kommt, wie im Moment die Prognosen aussehen. Und dazu reicht es mir nicht. Wir müssen guten Wahlkampf machen. Dankeschön.
Claudia und dann Beatrix.
Ich muss jetzt fast noch ein bisschen mehr Angst machen. Man braucht noch nicht mal 33% der Wählerstimmen, weil es entscheiden ja nachher nur diejenigen, die im Landtag sind. Das heißt, weniger Prozente reichen schon, um diese Minorität zu bekommen. Entschuldigung. Auch hier wieder, umso mehr demokratische Kräfte drin sind, umso schwerer wird das, dies zu erreichen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sehen die Zahlen und sich nicht darauf vorzubereiten, ist fahrlässig. Wir können nicht davon erwarten, dass wir jetzt in kurzer Zeit alles drehen, dass das nicht wird. Und Sachsen-Anhalt ist es übrigens eine CDU-geführte Landesregierung, die entsprechende Schutzmechanismen einfach. Übrigens nicht nur fürs Landesverfassungsgericht dort, sondern zum Beispiel auch das Thema Kündigung der Rundfunkverträge. Also ein sehr umfangreiches Paket, um diese Sachen zu schaffen. Ich muss allerdings, an einer Stelle darf man die Landesregierung da auch nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Mein Eindruck ist, man ist deutlich zu spät auch in Gespräche zu diesem Thema mit anderen demokratischen Kräften eingetreten. Den Schuh müssen Sie sich auch mit anziehen. Aber in der Verantwortung sind alle. Und Nein zu sagen und die Augen zu verschließen davor, dass dieses Problem kommt, ist grob fahrlässig.
Beatrix, du kamst ja gerade aus dem Landtag. So, warum hat es denn mit der Verfassungsänderung nicht geklappt, wie in Sachsen-Anhalt zum Beispiel?
Naja, weil wir keine Mehrheit hatten. Also für so eine Änderung muss es eine Zweidrittelmehrheit geben im Landtag. Die kam nicht zustande. Es haben 8 Stimmen gefehlt. Wir mussten die Abstimmung nochmal wiederholen, weil es halt Zählungsfehler gegeben hat mit unseren digitalen Abstimmungsgeräten. Dann wurde es nochmal namentlich gemacht und das ist dabei geblieben. Also das Ergebnis hat sich nicht geändert. Die Begründung war so ähnlich, wie Herr Heil das gerade vorgetragen hat. Also der CDU-Kollege hat da auch nicht viel mehr gebracht. Ich glaube, eines der Aspekte war noch, dass es sozusagen so zu tagesaktuell ist und zu Tagesreaktion führt und dafür muss man nicht gleich eine Verfassung ändern. Finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, kann man machen, aber finde ich aber also für eine Verfassungsänderung ein bisschen dünn als Argument. Ich bin Mitglied auch im Rechtsausschuss und damit befassen wir uns halt mit diesen Veränderungen und haben dazu auch eine große Anhörung gehabt. Das heißt, wir laden immer verschiedene Experten ein, alle Fraktionen laden Experten ein und dann stellen die ihre Meinung da schriftlich und auch mündlich und dann unterhalten wir uns darüber und tauschen uns aus. Und alle anwesenden Experten haben das befürwortet, alle. Also egal, wer eingeladen war, von welcher Fraktion der geladen war, ob es das Landesverfassungsgericht selber war, die Vorsitzende, ob es der Richterbund war, alle haben es befürwortet. Und alle wollten es auch schon seit längerer Zeit und waren froh jetzt darüber und haben gesagt, der Zeitpunkt ist eigentlich scheißegal. Jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, Hauptsache wir machen es so, damit wir unser Versprechen eines funktionierenden Rechtsstaates auch einhalten können. Weil das ist eines der Basis, dass der Laden hier funktioniert. Und dass man nicht sozusagen Dinge aussitzen kann. Und das sind einfach Argumente, wo ich meine, die kann man nicht einfach wegwischen und sagen, zu spät gefragt, keine Ahnung. Das zählt dann nicht, sondern es zählt, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, dass wir unabhängige Gerichte haben. Und das Verfassungsgericht ist mit das oberste Mittel, was wir halt haben. Und wir wollen alle, dass das immer gut funktioniert.
Trotzdem noch mal so ein bisschen kritischer nachgefragt, so. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, aus den Regierungsparteien heraus das anders zu machen, dass es vielleicht doch durchgegangen wäre? Hat man selbst auch Fehler gemacht?
Ich bin immer ein Freund von Selbstkritik. So. Ich wüsste jetzt aber nicht, außer den Zeitpunkt hätte man anders wählen können. Aber ich bezweifle jetzt mal, dass die Argumentation der CDU-Kollegen eine andere gewesen wäre.
Man hat da ja tatsächlich seitens der Landesregierung schon sehr lange Gespräche geführt, seitens der Regierungsfraktionen und ja auch der CDU die Möglichkeit gegeben zu sagen, was schlagt ihr denn vor als Änderung, damit wir unser Landesverfassungsgericht besser schützen? Aber da kam halt nichts. Und das ist eben diese Verweigerungshaltung, die wir eben auch hier erlebt haben.
Dann würde ich aber noch gerne mal von einer anderen Perspektive draufschauen. Es ist ja gerade erst aktuell, dass es hier ein Demokratiefördergesetz auf Landesebene geben sollte, was die rot-rote Regierung auch abgeschmettert hat. Also gerade in diesen Zeiten, wo das Demokratieleben unter Beschuss steht auf Bundesebene, wäre es nicht wichtig, hier im Land das umzusetzen? Warum ist das nicht passiert?
Ich glaube, das war ein Antrag der Grünen.
Deswegen?
Nein, natürlich nicht. Wir sind da ganz entspannt mit den Kollegen, nur keine Sorge. Nein, aber das ist wie das ähnliche Angebot, was gemacht wurde oder die ähnliche Idee, dass wir die Landeszentrale für politische Bildung anders aufstellen und auch gesetzlich absichern. Aber bei beiden Fällen ist das halt so, dass theoretisch gesprochen, wenn die Regierung anders ist, als sie momentan ist, anders als wir uns das halt hier wünschen, dann kannst du halt solche Einrichtungen auch ganz schnell wieder abwählen, sofort. Und dann hast du nichts gewonnen. Das finde ich dann schon so ein bisschen schwierig. Also wenn man auch so ein Versprechen aufmacht, möglicherweise so eine scheinbare Sicherheit aufzubauen und du weißt aber nicht, wie lange hältst du dein Versprechen. Also das finde ich ja, das müssen ja politische Entscheidungen auch immer aushalten oder diesen Anspruch immer haben. Und wenn du das nicht machen kannst, dann ist das einfach auch fahrlässig und auch gemein und auch nicht fair gegenüber denjenigen, die sich halt in diesem Bereich agieren.
Also zur Wahrheit gehört natürlich, ist es auch Teil des Spiels. Die Opposition stellt Anträge und die Regierungsfraktionen lehnen die ab. Und das ist egal, in welcher Konstellation. Das ist immer so. Das weiß man. Was wir aber durchaus im Land erlebt haben, und übrigens der Vorschlag zur Verfassungsänderung war ja durchaus auch einer, der auf eine grüne Initiative hinkam. Und das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen öfter mal erlebt, dass gute Initiativen dann auch von der Landesregierung mit übernommen waren und dass man das gemeinsam aufgebaut hat. Ich glaube, das hätte man hier machen können, denn gerade bei dem Thema Demokratieförderung laufen wir in ein riesiges Problem. Was ich mal höre von den Kollegen aus den alten Bundesländern ist so, dann können die Kommunen das allein machen oder jetzt springt Zivilgesellschaft ein. Man muss sagen, gerade in Ostdeutschland haben wir nicht die finanziellen Mittel in der Zivilgesellschaft, diese Ausfälle so zu kompensieren. Das heißt, wir laufen in ein extremes Loch rein. Hinzu kommt, dass auch die Kommunen, selbst wenn sie wollten, zum Teil diese Mittel nicht haben, aber teilweise haben wir einfach Bürgerschaften, Stadtvertretungen, Gemeindevertretungen, wo wir Mehrheiten haben, die das abwählen. Wir haben es gerade in der Mecklenburgischen Seenplatte erlebt, die lieber Gelder zurückgeben, Bundesmittel, weil sie diese Projekte nicht mehr wollen. Und das muss man sich vorstellen. Und das hier hängen diese Strukturen schlicht und ergreifend daran. Und wenn wir sagen, Demokratiebildung ist wichtig, es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir eine stabile Zivilgesellschaft haben, dann müssen wir diese Unterstützungen hier geben. Und wenn das wegbricht, du hast die Baseballschlägerjahre angefangen, wir sehen Jugendliche, das sieht wieder aus, Entschuldigung, wie Anfang der 90er. Also da sind wieder die Springerstiefel, Bomberjacken, Glatzen, die sehen wir wieder. Und wenn wir wieder die gleichen Fehler machen und sagen, wir ziehen uns aus der Fläche zurück, dann haben wir das gleiche Problem wieder. Und das ist etwas, was wir gemeinsam nicht zulassen können und auch nicht wollen.
Wir haben wieder ein Gast hier auf der Bühne und ich übergebe das Mikro an dich.
Mein Name ist Inga Leone. Das, was du angesprochen hast, habe ich mit Entsetzen beobachtet. Und da hätte ich gerne auch eine Stellungnahme. Wie kann das sein, in einem Nachbarkreis, dass Geld für Demokratieprojekte abgelehnt wird mit Stimmen der CDU?
Du hast es heute nicht leicht hier, Torben.
Alles gut, das wusste ich, als ich hergekommen bin oder zugesagt habe. Tatsächlich, aber kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, weil das ist eine Frage, die müssen Sie die Kreistagsabgeordneten des Kreises fragen dort, warum die das gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht hätte. Wenn wir das Geld haben, kann man das für vernünftige Projekte bestimmt ausgeben. Ob immer alles ein vernünftiges Projekt ist, ist eine andere Frage. Da haben wir, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen. Das ist auch völlig okay so. Und ich glaube aber auch, dass es immer schwierig ist, Demokratie zu verordnen. Und ich glaube, wir glauben immer, dass wir mit 10.000 Projekten immer schaffen, den Leuten irgendwie so einen Demokratiegedanken einzuimpfen, sondern ich wiederhole mich, wir müssen als
das
Politik...
Das Geld ist abgelehnt worden, welches Projekt.
Also wie gesagt, ich habe es nicht getan, ich sitze hier in der Bürgerschaft, ich hätte das persönlich, glaube ich, nicht gemacht, sage ich Ihnen jetzt so. An der Stelle, wenn das Geld da ist, kann man das für vernünftige Projekte ausgeben. Und wenn es da vernünftige Projekte gegeben hätte, hätte ich gehofft, dass Sie das auch getan hätten, aber ich kenne diesen Fall nicht näher und kann es einfach nicht bewerten darüber hinaus.
Aber Sie sitzen halt im gleichen Boot mit der gleichen Partei.
Ja, aber man ist ja nicht für alles, was die Partei macht, immer in persona komplett verantwortlich. Also es gibt ja schon durchaus, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass in der Kommunalvertretung sozusagen wird es ja dann immer auch sehr direkt und auch sehr anschaulich. Und das ist natürlich dann immer noch ein bisschen abstrakter im Landtag und im Bundestag manchmal. Und insofern, wenn es da ein konkretes Projekt gegeben hätte und wenn wir eben die Gelder dafür haben und wir müssen jetzt hier in der Stadt 4 Millionen müssen wir einsparen und es kommt ein Vorschlag des grünen Oberbürgermeisters, wo am Ende Geld beim Stadtjugendring weg muss und bei anderen, beim Tanzverein und sowas alles und so. Und das führt uns immer wieder dazu, wir versuchen immer, das Geld, das Wenige, was wir haben, irgendwie vernünftig auszugeben, aber es wird immer weniger. Und wenn wir sozusagen nicht über Wertschöpfung, über Anreize, über Wirtschaft sprechen, das ist einfach sozusagen immer wieder schwierig manchmal, nicht mit allen, aber schon manchmal mit dem linken Spektrum manchmal ein bisschen schwierig sozusagen, diese Themen so, weil wir natürlich da vielleicht auch ganz unterschiedliche Punkte haben. Aber wenn das nicht funktioniert, dann können wir uns Bildung und dann können wir Sozialstaat am Ende nicht mehr leisten. Das ist einfach der Fakt.
Auch das ist Realität in Greifswald. Ganz kurz ein Ding, was vorhin in der Diskussion noch war. Der Wohnungsmarkt ist in der Realität ein Problem in Greifswald. Ich kann selbst ein Beispiel nennen, wo wir anderthalb Jahre eine barrierefreie Wohnung gesucht haben für einen Menschen, in dem seinem Etat es einfach nichts gibt, der anderthalb Jahre hier in einer Schimmelwohnung gelebt hat, weil Greifswald ihm nichts zu bieten hatte. Ja? Er zieht dieses Wochenende übrigens um. Ich freue mich für ihn.
Das ist super. Und am Ende muss man auch sagen, ne, also auch das haben wir in der Debatte gesagt, der Durchschnittsmieter der Wohnungsgesellschaft, wir haben zwei Wohnungsgesellschaften hier, ist 5,60 Euro oder so, Pi mal Daumen. Das ist jetzt auch nicht extrem hoch, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben auch noch zwei Wohnungsgesellschaften hier in der Stadt. Also das hat auch nicht jede Kommune. Und am Ende muss man sagen, wir sitzen ja hier jetzt für den Landtag. Letzter Satz, wir sitzen hier für die Landtagsdebatte. Und der Punkt ist, das Entscheidende ist, dass wir die Kommunen mit anständig Geld auskömmlich finanzieren. Weil ansonsten wird das alles, was wir, ob so Stratze oder was auch immer ist, wird sich eine Kommune irgendwann in absehbaren 5 oder 10 Jahren einfach absolut nicht mehr leisten können. Da können wir kein Geld mehr da reingeben. Das ist ein Fakt.
Jetzt haben wir viele lose Fäden. Zwei Punkte will ich doch noch aufgreifen. Das eine zum Thema Wohnen und kommunales Wohnen ist sehr gut, dass wir so viele Wohnungen in städtischer Hand haben. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich ein Problem, wenn die Bundesregierung, wenn SPD und Union jetzt sagen, Verstaatlichung von Wohnungskonzernen soll nicht mehr möglich sein.
Das
steht dem natürlich diametral entgegen, zu sagen, wir haben hier eine starke Wohnungsgesellschaft. Aber ich will nochmal zum Thema davor zurückkommen, zu der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich glaube, was da passiert ist, ist Ergebnis eines Diskurses, den die AfD natürlich losgetreten hat, indem sie solche Projekte Demokratie leben, indem sie die Zivilgesellschaft verächtlich macht. Das sehen wir in kleinen Anfragen im Landtag. Das haben wir Anfang des Jahres mit der Schweriner Erklärung gelesen, wo die AfD-Ost-Fraktionsvorsitzenden gesagt haben, die Zivilgesellschaft soll gebrochen werden. Was ist das eigentlich für eine Wortwahl gegenüber der Zivilgesellschaft? Und das Ganze wird aber dann leider eben auch, wo wir wieder bei der Union sind, aufgegriffen, wenn ein Kanzler sich entsprechend äußert, wenn die CDU-CSU entsprechende Anfragen stellt, in der letzten Legislatur geschehen. Das befeuert natürlich so einen Diskurs, wo solche Projekte verächtlich gemacht werden und Ergebnis ist dann, dass sie keine Gelder mehr erhalten.
Danke. Da hat sich jetzt ein neuer Gast eingeschaltet. Scheint, als hättest du was zum Thema zu sagen.
Seenplatte. Ich war 6 Jahre Vorstandssprecher des Kreisjugendrings Seenplatte.
Magst du noch sagen, wo du bist?
Achso, ja, ich bin Finder oder Michael Steiger, komme hier aus der Stratze und war in dieser Funktion bei Demokratie Leben im Begleitausschuss von der Seenplatte und besagt, dass Landtagsmitglied von der CDU, Thomas Diener, der schönste Mann im Wolfkostüm, sage ich immer, ist ja zur AfD übergetreten. Bevor er mit seiner Enthaltung die Partnerschaft für Demokratie, wo er 10 Jahre lang die Leitung von dem Begleitausschuss hatte, also 10 Jahre lang hat er das Ding selber gemacht, abgesägt. Und ich bin ja bei Demokratieleben immer so ein bisschen unentschieden gewesen, weil ich eigentlich auch der Meinung bin, dass alles das, was über Demokratieleben vom Bund bezahlt wird, von den Kommunen bezahlt werden muss. Weil die natürlich eigentlich auch viel besser wissen, was sie brauchen und nicht. Jetzt könnte man sagen, dafür müssen die Kommunen aber auch in die Lage versetzt werden, das zu tun. Jetzt können wir uns alle hier angucken, wir kennen uns ja auch alle schon ein bisschen länger. Welche Kommune würde denn für Projekte von Demokratie leben Geld ausgeben in MacPom, wenn sie es denn hätten? Oder bauen sie lieber Straßen oder was weiß ich. Das ist also, ich finde es ein bisschen vertrackt. Aber man kann dieses Beispiel Seenplatte nehmen und einfach mal ganz konkret fragen, wie klar wird von den Kandidaten oder von den Landtagsmitgliedern nach der Wahl nicht mit der AfD zusammengearbeitet? Also Thomas Diener ist ja ausgetreten und ist auch auf der Liste so weit hinten gelandet, dass er, glaube ich, keine Chance gehabt hätte. Aber ist es für alle anderen Kandidaten in allen Parteien, Fraktionen klar, mit denen möchte ich nicht.
Ja, ist jetzt natürlich schwierig, wenn du die an Thorsten stellst, weil der kann jetzt nicht für andere sprechen. Ne? Aber hast du denn das Gefühl, dass in euren Reihen, wie wird das besprochen? Wie geht ihr mit so einem Fall um?
Ja, also keiner findet super, wenn irgendein Parteimitglied zu einer anderen Partei erstmal grundsätzlich und schon gar nicht zur AfD. Also insofern, Thomas Diener, hat sich entschieden, glaube ich, aus persönlichem Gnatz, weil er auf der Liste so weit hinten gelandet ist und am Ende, Gott, soll er gehen. Also tatsächlich, ey, ist mir egal. Ich find's scheiße, aber so ist es dann. Ist nicht mein Punkt. Ansonsten würde ich behaupten, dass es bei uns in den Führenden und auch von den Leuten, die ich kenne, die auf der Liste sind oder kandidieren, Direktkandidaten, gibt es keinen, der die AfD gut findet und der mit der AfD irgendwas nach der Wahl machen will. So, Punkt. Und der will die auch nicht tolerieren oder sonst irgendwie was, sondern am Ende geht es darum, die AfD so klein wie möglich zu machen. Das hilft uns nicht, wenn Frau Schwesig durchs Land läuft und sagt, irgendwie, ja, nur mit Frau Schwesig und der SPD wird alles gut und alle anderen Parteien fallen hinten runter. So, also am Ende muss man das sagen, das wird ein brandenburgischer Wahlkampf.
Beatrix ist jetzt auch schon keine... nicht glücklich gerade.
Wie bitte?
Beatrix ist gerade schon nicht glücklich. Ja,
kann man ein bisschen Schnappatmung geben.
Das ist ganz schlecht in diesem
Job. Völlig in Ordnung, da kann man noch ein bisschen Schnappatmung kriegen, das ist auch nicht schlimm, aber letztlich ist es ja so, es ist natürlich nicht leicht für alle anderen Parteien. Und wenn man so einen Brandenburg-Wahlkampf macht, dann wird es am Ende, vielleicht zu Brandenburger Zeiten war es vielleicht noch ein bisschen anders, aber es wird eben dazu führen, dass alle anderen Parteien dazwischen zerrieben werden und das macht es nicht einfacher. Das ist auch gehört auch zur Wahrheit dazu. Am Ende, glaube ich, wird es wahrscheinlich auch keiner anders machen.
Punkt. Beatrix, ich glaube, das ist doch ein valider Punkt. Wir haben in Brandenburg gesehen und wir haben auch in Sachsen erlebt und in Thüringen haben wir es auch erlebt, wie immer zwischen diesen zwei größeren Parteien, die an der Spitze waren, alle anderen zerrieben wurden. Ne? In Brandenburg ist die Regierung dann geplatzt mit dem BSW, musste dann nochmal neu sich finden mit der CDU.
Und auch nur, weil es Wechsler gab, weil die Vernünftigen rausgegangen sind aus dem BSW?
Zum Beispiel. Und ne, sollte es denn, wenn wir jetzt nicht aus Parteitaktik schauen, sondern als Demokratinnen draufschauen, ist das ein, naja, was heißt fair oder nicht? Oder ist es halt, dass man zulässt, dass die kleinen Parteien zerrieben lassen? Ist das nicht eigentlich auch irgendwie ein Demokratieproblem, das man dann mit verursacht?
Nein, die Frage ist, wie man das formuliert, wer wen zerreibt und wodurch das passiert. So, also jede Partei hat ja ihren Kern, hat ja ihr Ziel, hat ihr Personal, so hat auch ihr Standing, also die gibt's ja alle auch schon irgendwie ein paar Tage. Und natürlich merken wir halt auch, dass auf Landesebene auch so Bundessachen mit reinspielen, das ist ja auch total klar. Ne, wenn im Bund irgendwas passiert, dann merken wir das hier auch, dann merkt man es auch in der Stadt. So, das kann man auch gar nicht verhindern. Dass Manuela Schwesig jetzt durchs Land zieht, wie es formuliert wurde, und sagt, entweder ich oder die anderen. Naja, sagen wir mal so, also ich sehe gerade irgendwie keine große Alternative dazu, so. Ist das eine. Zum anderen zeigen die Umfragewerte auch irgendwie ganz klar, dass wir da diejenigen sind, was die demokratischen Parteien angeht, die den größten Anteil jetzt irgendwie gerade einnehmen. Die Umfragen zeigen auch, dass man sie als Ministerpräsidentin wieder gerne hätte. Und wenn man sie gerne möchte, dann muss man die SPD wählen. Das ist eine logische Konsequenz. Und das ist gar nicht zum Nachteil von anderen Parteien. Also ich glaube nicht, dass wir, und dann nehme ich jetzt mal meine Kollegen mit ein, irgendein Bashing betreiben, was andere Parteien angeht und sagt, so, also wir sprechen ja keine Wahlempfehlung aus, passt mal auf, Leute, die Linken sind zwar auch ganz nett und irgendwie fitte Typen, aber wählt uns mal trotzdem so. Ich glaube, das wird keinem über die Lippen kommen, denn wir haben mit den Linken eine gute Koalition hinbekommen. Das hat irgendwie gut funktioniert, irgendwie einigermaßen reibungslos und ohne großes Theater, weil es einfach darum geht, dass man eine Regierung hat, die funktioniert. Punkt. So, das ist unser Job. Und da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern da geht es darum, dass man die Sachen, die man sich vornimmt, auch macht. Und wenn dann so ein Mimimi zwischendurch kommt und sagt, aber die böse Manuela und wir wollten ja eigentlich auch, dann kann ich auch sagen, ja Kanzler, du wolltest die AfD auch halbieren und hast sie verdoppelt in deiner Zeit als Parteivorsitzender. Das ist irgendwie auch, also man kann jetzt da jedes Härchen in der Suppe suchen, das ändert aber an der Sache, finde ich jetzt gerade gar nichts.
Okay, dann würde ich das mal an dich weitergeben. Würdest du denn eine Alternative dazu sehen oder wie würdest du dir wünschen in so einem Fall, wie Parteien im Wahlkampf dann miteinander umgehen? Hättest du da eine Idee? Einen Blick drauf, außerhalb?
Also ich habe ja gerade so einen kleinen Selbsttest. Ich schreibe gerade ganz viele Landtagsmitglieder in anderen Bundesländern an. Also alle kriegen Post von mir. Und mir ist dabei natürlich aufgefallen, und ich glaube, dass das in MV gar nicht so klar ist, dass es in Brandenburg keine Linksfraktion und keine Grünfraktion gibt. Ich würde vermuten, dass da inhaltlich ein bisschen was fehlt irgendwie in diesem Land. Und ich bin aber grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Dafür werde ich manchmal ein bisschen auch bemitleidet. Aber ich glaube, dass wir alle schlau genug sind, zu wissen, was wir zu tun haben. Ich kann heute nicht sagen, was wir zu tun haben.
Ich wollte gerade sagen, was ist das?
Ich glaube, wir müssen die Situation weiter abwarten und auch später beurteilen. Aber ich traue eigentlich sehr vielen Menschen in MacPom zu, eine bewusste Wahlentscheidung zu treffen und bin total optimistisch, dass wir danach was regierungsmäßig Gutes hinbekommen. Und dafür gibt es auch ganz viele Leute, die streiten und fighten. Und das müssen wir tun.
Danke dafür. Ich glaube, dann können wir auch wieder nochmal tauschen, weil wir sind auch bald am Ende. Aber Claudia, ne?
Ich will noch eine Sache sagen, weil natürlich diese Zuspitzung, wie wir sie in den anderen Bundesländern bis jetzt erlebt haben und hier auch gerade erleben, sorgt auch dafür, dass wir über die Fragen, wie wir Mecklenburg-Vorpommern weiterentwickeln, überhaupt nicht reden. Wir reden nur noch über das, wie können wir etwas verhindern. Wir reden aber nicht darüber, wie können wir unser Land weiterentwickeln. Wir reden nicht darüber. Ne? Es wurde über die Frage Wirtschaftsentwicklung. Was sind denn die Themen? Ja, das ist die Frage Ausbau von erneuerbaren Energien. Das sind eine der Stärken, die bis jetzt ungenutzt sind, wo wir deutlich Potenzial haben, was wir liegen lassen. Da müssen wir vorankommen. Was hat diese rot-rote Landesregierung gemacht? Sie verschieben das in ihrem Koalitionsvertrag festgelegte Klimaziel von 2040 nach hinten, nach 45. Warum? Weil sie schlicht und ergreifend nichts getan haben. Was machen sie noch? Sie haben gesagt, immer Entwässerung, also die Wiedervernässung von Mooren ist ein großes Thema. Was ist in dem entsprechenden Gesetz? Das Ziel, dass Entwässerung von Mooren gestoppt werden soll, ist gestrichen worden. Wir sehen also, dass Themen, die wir alle, übrigens alle Parteien, immer als Zukunftsthemen postulieren, dass da nichts passiert ist, dass man im Gegenteil sogar zurückgeht. Und ich finde, das sind Themen, über die wir in diesem Wahlkampf reden müssen. Wir müssen uns doch fragen, in welchem Land wollen wir in Zukunft leben? Wo wollen wir hin? Und diese Zuspitzung zu sagen, wie verhindere ich etwas? Wer liegt vielleicht vorne? Verhindert, dass wir über die eigentlichen Fragen reden. Und das ist, in welcher Zukunft wollen wir in diesem Bundesland leben?
Da hat sie auf jeden Fall, Claudia, hast du definitiv einen Punkt, sehe ich auch so.
Das ist doch schon mal gut. Da, vielleicht sind das wieder Brücken, die wir jetzt aufbauen. Ich würde jetzt noch mal ins Publikum fragen, gibt es noch eine Frage? Ihr könnt auch unten bleiben. Ihr müsst jetzt nicht hochkommen.
Aber das ist ja, schön
jetzt
hier
noch,
oben.
Jetzt noch gibt es eine Frage. Da, bitte. Nee, jetzt kommt ein Mikro, weil sonst hören dich die Leute später im Podcast nicht.
Dankeschön. Ich finde es erschreckend, dass wir hier anderthalb Stunden über die AfD reden. Als Person, ich weiß nicht, was ich wählen werde, aber ich kann gar nichts wählen, weil ich keine Inhalte mitbekomme. Alles, was ich mitbekomme, ist AfD, 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 reagieren, reagieren, reagieren. Aber ich möchte Inhalte, ich möchte agieren. Und wenn sich alle nur selbst zerfleischen, gibt es mir überhaupt gar keine Lust, das Land mitzugestalten und dafür einzustehen für eine Zukunft, in der ich leben möchte. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich finde es peinlich. Ich finde es, ja, mich berührt es total. Und egal, wo ich hinkomme, geht es um die AfD. Aber setzt doch selber Narrative, die ihr wollt, die wir wollen. Dann müssen wir nicht mehr über die AfD für anderthalb Stunden reden, wo es um die Zukunft von unserem Land gehen soll. Danke.
Das ist ja auch ein Thema von Vision. Nach vorne gucken, als nach hinten gucken, dann haben Leute eine Vorstellung, wohin sie selbst steuern müssen. In ihrem eigenen Leben, wie können sie sich dran beteiligen, wie kann man damit reingehen? Und es ist jetzt 28, da würde ich sagen, wir sind jetzt gut am Ende angekommen. Und da würde ich euch nochmal einladen zu einem Abschlussstatement. Wenn ihr in 10 Jahren auf Mecklenburg-Vorpommern schaut, wie stellt ihr euch das Land dann vor?
Also zum einen, glaube ich, ist es gut, wenn es immer solche Formate gibt, um auf deine Frage zu antworten. Ich glaube, das gibt es zu selten. Deswegen ist es gut, dass ihr das hier gemacht habt, weil das ist, glaube ich, das, was man braucht. So Wahlprogramme kann man ja immer lesen, aber zum einen ist es was anderes, wenn man irgendwie Personen dazu hat. Wie MV in 10 Jahren aussieht, also ich hoffe, ich bin dann noch hier. Ich hoffe, ich kann dann noch ein bisschen im Landtag gewesen sein und die Sachen, die mir wichtig sind, umgesetzt haben. Dass es zum Beispiel eine gesetzliche Regelung für Musik und Kunst, Jugendkunstschulen irgendwie gibt, dass die nicht als freie Projekte gefördert werden, sondern dass Kultur generell eine Pflichtaufgabe zum Beispiel ist. Ich hätte gerne, dass alle Leute hier eine gute Bude haben, dass wir alle Schulen durchsaniert haben, dass alle Leute einen guten Job haben, von dem sie irgendwie leben und arbeiten können. Dass wir unsere Küsten gesichert haben, was Küstenwasserhochschutz angeht, dass wir unsere erneuerbaren Energie weiter ausgebaut haben, da sind wir schon super gut dabei. Bundesweit liegen wir da ganz weit vorne. Ich würde mir wünschen, dass wir auch weiterhin ausländische Gäste hier haben, die uns irgendwie besuchen, was noch mehr werden kann, damit sie wissen, dass MV auch ein gastfreundliches Land ist.
Du brauchst jetzt nicht übernehmen. Du bist ja dran, das ist ja deine Vision.
Genau.
Aber ich hätte das ganz gerne übernehmen.
Ich übernehme gerne. Die nächsten 10 Jahre ist gut. Ich hoffe, dass wir vieles schon in den nächsten 5 Jahren erreichen können. Und ich hoffe mir insgesamt, dass wir es schaffen, dass das Land sozialer wird, dass das Land gerechter wird. Und ganz konkret heißt das für mich, dass wir es schaffen, die Alltagssorgen der Menschen in den Griff zu bekommen. Und das ist aktuell vor allem die Bezahlbarkeit des Lebens. Das ist die Frage der Mieten, über die wir vorhin ja auch diskutiert haben. Ich wünsche mir in 5 Jahren, dass Schülerinnen, die zu Hause ausziehen, keine Probleme haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden, dass Auszubildende, dass Studierende genug Wohnheimplätze haben in unseren Universitäts- und Hochschulstädten, damit sie sich voll und ganz auf Ausbildung und Studium konzentrieren können und nicht mit diesem Wohnungsmarkt ständig kämpfen müssen. Ich wünsche mir das auch von einer Rente, die Miete noch bezahlbar ist. Also wenn wir beim bezahlbaren Wohnraum endlich vorangehen und Bezahlbarkeit herstellen, das wäre so mein größter Wunsch für die nächsten 5 Jahre.
Ja, also auf 10 Jahressicht hoffe ich, dass wir endlich sehr, sehr digital sind, sowohl im Land als auch in der Kommune. Und ich hoffe, dass wir am Ende auch entsprechend die Infrastruktur weiterentwickelt haben. Dazu gehört für mich alles, also auch Radwege, das ist völlig klar. Und ich sag mal, wir haben ein Angebot, wir haben einen 9-Punkte-Plan. Das ist auch nicht alles endgültig sozusagen, da fehlen auch immer noch Dinge. Wir haben ein umfangreiches Wahlprogramm, wie alle anderen auch, aber wir sagen, wir wollen eben Stellen bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft schaffen. Wir sagen, wir machen ein Baukindergeld, dass wir sozusagen junge Familien, die eben auch bauen wollen, unterstützen. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche nicht immer nur alle studieren. Also das können alle gerne machen. Aber natürlich geht es auch darum, dass wir das Handwerk, die Pflege, den Tourismus, das Gastgewerbe stärken. Und deswegen wollen wir halt eben auch da fördern und sagen, okay, wenn du das machst als Jugendlicher, abschließt deine Ausbildung, kriegst du auch eine Prämie von 3.000 Euro. Das muss man leider wahrscheinlich mittlerweile so machen, weil es halt irgendwie schwierig ist, die Leute dazu zu bewegen, irgendwie einfach nicht immer nur vor sich her zu studieren. Ich habe auch lange studiert, das ist so manchmal, aber ich glaube, dass so eine Ausbildung mittlerweile, glaube ich, echt einiges bringt. Und
wir brauchen ein bisschen die Zeit.
Die Zeit, ja. Naja, also letztendlich, glaube ich, wir wollen alle das Land voranbringen. Wir haben unterschiedliche Ziele, aber ich finde den Einwurf, den die Dame da im Publikum gemacht hat, den fand ich sehr, sehr richtig, weil am Ende haben wir wenig vom Programm vorstellen können. Jetzt sollen wir sozusagen eine Vision entwickeln. Ich glaube, da sind wir alle auch nicht weit weg, dass wir alle toll finden, wenn MV sich weiterentwickelt. Aber Bürokratie müssen wir abbauen, wir müssen eben digitaler werden und wir müssen eben die Wertschöpfung schaffen. Das sind die Punkte, glaube ich, warum oder wie wir dann auch MV die Kommune entsprechend ausstatten können finanziell.
Oh. So,
Claudia, wenn wir 2 Minuten haben wir 2 Minuten.
Ja, aber ich wollte jetzt ein kurzes Statement. Claudia, du musst das wieder ausgleichen jetzt.
Du hast nach einer Vision gefragt. Ich versuche mal eine Vision. In 10 Jahren möchte ich, dass, wenn Menschen an Mecklenburg-Vorpommern denken, nicht nur an eine schöne Natur denken, sondern ein Land, in dem Menschen gerne wohnen und in das sie gerne ziehen, und zwar jede Altersgruppe, an ein Land, in dem, wo sie daran denken, das ist, hier hat man auch Entwicklungschancen, hier kommen Menschen hin zur Ausbildung, zum Studium und bleiben, weil es hier viele Möglichkeiten gibt, weil sie hier Lebensbedingungen vorfinden, in denen sie gerne leben, weil sie hier Infrastruktur finden, mit der sie auch schnell andere Orte erreichen können, weil wir hier nicht nur gut ausgebildete Schulen haben, sondern auch genug LehrerInnen, die dann auch entsprechenden Unterricht machen, weil wir ein Land sind, in dem man Möglichkeiten hat, sich selbst auszuprobieren. Aber ganz besonders, ich möchte ein Land, in dem sich wirklich jeder und jede willkommen fühlt, weil wir brauchen alle Menschen hier, die sich mit ihren Ideen einbringen. Wenn wir nach einer Vision fragen, dann ist das meine Vision. Das ist das Mecklenburg-Vorpommern, was ich möchte. Und ich möchte auch ein Mecklenburg-Vorpommern, das wirklich im deutschlandweiten Vergleich sagt, ja, wir sind Vorreiter bei der erneuerbaren Energien, und zwar nicht nur bei der Stromproduktion, sondern auch bei der Nutzung davon und alles, was daran hängt. Ich möchte, dass wir dieses Bundesland mit all den Chancen, die es hat, dahin bringen, dass nicht nur wir darüber reden, sondern dass alle anderen darüber reden und dabei neidisch auf uns sind.
Ich bedanke mich erstmal, dass ihr alle da wart. Ich bedanke mich, dass ihr doch so motiviert mitgemacht habt. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, dass sie hier waren. Nochmal einen dicken Applaus. Ich bedanke mich bei der
Schratze, jetzt habe ich es richtig gesagt, meine Schatze, dass wir hier sein durften zu Gast mit der Tour. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass ihr die Demokratie in MV hochhaltet. Alle gemeinsam, weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt.